Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Chickenburger und Rolex, ihr wisst ja, wie es läuft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach mal wieder etwas kleiner, längerer Pause melden wir uns zurück mit ja dem Finale von Sieges und vor allem zu dritt. Ich begrüße ganz herrlich und herzlich Tino Hahn.
Ja, hallo.
Und André Hecker.
Moin, moin. Ja, also ganz herrlich mit
ja.
euch.
Ja. Ist doch schön. Ist doch schön. Mal wieder zu dritt.
Schön in eure spanischen, kinogebräunten Gesichter zu schauen.
Sie.
Obwohl, ich muss
tranquila,
sagen.
Tranquila.
Ich war viel an der frischen Luft dieses Jahr.
Ich auch. Also ich habe auch ein Tint bekommen.
Zum Rauchen im Foyer, oder?
Na, also ich habe
Unterschied.
Also ich habe auch so ein bisschen Bauarbeiterbräune, so, ne? Also.
Ja. Na gut.
Bisschen. Na für gut, mein Verhältnis. Ja.
Wirst du nicht so gut braun?
Ja, ich kann nicht so. Ich für meine Haut, die sehr von, wie soll man sagen, hier.
Keller.
Muttermalen, Leberflecken und was weiß ich.
Ach so, ja, bei mir auch.
Beeinträchtigt also. Ist, beziehungsweise auch halt schon viel hat, ist das halt nicht so gut. Also beziehungsweise ist das nicht so vorteilhaft, mich sehr der Sonne auszusetzen.
Ich beuge auch gleich schon mal die SMS vor, die meine Mutter, die den Podcast immer hört, ja dann schicken würde. Ich war beim Hautkrebs-Screening, alles gut. Ja. Ich soll nämlich auch, ich habe halt auch ganz viele Muttermale.
Ja, ich auch.
Ja. Und das mal.
Gleich erzähle ich auch noch die Traumageschichte, wie mir mal als Kind am Fuß, an der Fußsohle Muttermal weggemacht wurde.
Mach mal.
Und dann eine Betäubungsspritze in die Fußsohle kriegen. Ja, das ist super ätzend. Ah,
das kenne ich. Mit einer Blase, die sich irgendwie ganz böse entwickelt hatte. Ja. Erzähl.
Und dann hat jedenfalls dann lag ich da so und dann hat Arzt, Chirurg, gefragt, ob ich noch was spüre und hat irgendwie mit irgendwas über den Fuß gemacht. Ich habe nur die Bewegung gesehen, aber nichts gemerkt. Und dann habe ich aber Blut laufen sehen. Und da war ich richtig, weil da habe ich doch dann den Schmerz auf einmal gemerkt und so. Aber es war halt betäubend. Er hat halt einfach schon angefangen mit der OP und das rausgeschnitten. Und dann hat man so einen komischen Verband natürlich um den Fuß. Mit dem bin ich einmal irgendwie beim Treppenlaufen so ausgerutscht und genau auf die Treppenstufenkante nochmal geknallt. Ja.
Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß?
Hast du Scheiße am Fuß? Ja.
Ja.
Und seitdem mag ich ungern an der linken Fußsohle berührt werden. Also wichtige Info für alle Hörer, falls ihr mich seht, eher nicht an der linken Fußsohle berühren.
Ich wüsste gar nicht, ob ich deine linke Fußsohle schon mal gesehen habe. Und du lagst immerhin.
Du kann
lagst,
dieser Wunsch erfüllt werden.
Und du lagst immerhin auf meinem Hotelbett.
Stimmt.
Ja.
Diesmal liegen wir leider nicht zusammen auf einem Bett, sondern sitzen wieder schön separiert in unseren, ihr beiden in euren Nerdzimmern, ich in meinem kahlen Wohnzimmer.
Wenn das jetzt eine Anspielung sein sollte.
Auf die 70 Milliarden DVDs und Blu-rays im Hintergrund, auf keinen Fall.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht auf deine Frisur, aber na gut.
Hä?
Im kahlen Wohnzimmer.
Ah, oh. Respekt. Gut, dann ist ja das Humorlevel für die heutige Folge schon mal gesetzt.
Okay. Und
so, womit fangen wir denn an?
Ja, was Lustiges.
Vielleicht mit dem ernsthaftesten aller Filme.
Und den meinst du? Den bezeichnest du als?
Der so ernsthaft ist, dass er teilweise nur in freiwillige Komik abdriftet. Aber das besprechen wir jetzt gar nicht, ob es euch bei The Shadow Strays auch so ging.
Oh ja. Da bin ich bei dir. Der neue Film von Timo Chanto. Ja, kennt man unter anderem von Headshot, The Night Comes For Us,
Safe Haven,
Safe Haven,
der geilsten VHS-Episode von allen,
The Big Four, und so weiter.
Macabre noch zusammen als die Mo Brothers.
Stimmt, da war ja auch noch ein bisschen was. Also sowohl Horror als auch Action hat er jetzt schon eine Menge gemacht. Und jetzt hat er einen neuen Film bei Netflix am Start. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass er das macht, weil The Big Four war ja so auf Fortsetzung ausgelegt. Da hätte ich gedacht, dass das nochmal irgendwie aufgegriffen wird, weil da steckt ja Netflix auch dahinter. Aber jetzt hat er quasi folgende Geschichte inszeniert. 13 ist eine 17-Jährige mit mysteriöser Vergangenheit, die von einem Syndikat namens The Shadow von Kindesbeinen an zur Attentäterin ausgebildet wird. Als 13 bei der Mission in Japan einen Fehler unterläuft, wird sie in die indonesische Hauptstadt Jakarta geschickt, wo über ihre weitere Zukunft entschieden werden soll. In den Slums der Metropole trifft sie per Zufall auf den 11-jährigen Monji, dessen Mutter vor kurzem von lokalen Gangstern ermordet wurde. Die beiden freuen sich an. Doch dann ist Monji plötzlich spurlos verschwunden, entführt von denjenigen, die schon seine Mutter auf dem Gewissen haben. Wutentbrannt sucht 13 nach den Kidnappern und erlässt dabei eine Schneise der Verwüstung.
Ja. Schneise der Verwüstung habe ich schon lange nicht mehr in Inhaltsangaben gehört, aber das war auch eine häufig gebrauchte Floskel.
Das habe ich bei der Coupé sehr oft geschrieben. Sehr, sehr.
Ja, schon, oder? Ich mag das auch gerne. Schneise der Verwüstung habe ich bestimmt auch schon 15 Mal verwendet.
Ist auch gut, dass es nicht einsteigt mit 17 ist eine 13-Jährige.
Ja. Aber erfährt man irgendwann, dass sie 17 ist? Oder muss man dazu die Lore lesen in Form der vierzeiligen Netflix-Beschreibung? Mir war das Alter nicht klar.
Ich habe auch nicht gehört, dass sie das Alter direkt sagen. Sie sagen halt mehrfach, sie ist eine Teenagerin.
Ja, ja, genau. Aber das war auch das Einzige, was man altersmäßig mitbekommen hat. Ja. Was jetzt nicht so relevant für den Film ist, aber wenn sie nicht Teenager zu ihr gesagt hätten, hätte ich einfach junge Frau oder so gedacht. Also durch dieses Teenager wird zur Killermaschine ausgebildet, kriegt es halt nochmal eine bisschen tristere beziehungsweise rabiatere Note.
Ja, und rabiat ist er, so viel kann man schon mal sagen. Mhm. Ungefähr nach 5 Minuten wird der erste Kopf abgehackt und ungefähr 10 Minuten später wird dann der nächste Kopf abgehackt, aber dazwischen liegen ungefähr 30 Leichen, ein abgetrennter Arm, mehrere perforierte Kehlen und ein Mann, der mit einem Schritt voran durch ein Schwert gezogen wird, was auf dem Boden liegt. Das fand ich gut.
Ja. Ich muss aber trotz allem, um auch mal den Gorbauer raushängen zu lassen, sagen, dass ich finde, dass das mit Abstand sein mildester Film ist.
Findest du?
Also diese ganze, was im Vorfeld so, dass es noch krasser wird oder so. Also ich finde, so Night Comes For Us Level wird eigentlich so gut wie nie höchstens in Einzelszenen, aber nicht mal in einzelnen Sets oder in einzelnen Sequenzen erreicht, finde ich.
Also ich finde, der ein oder andere Night Comes For Us Moment ist schon mit drin, aber ich gebe dir recht, dass ich auch ein bisschen wieder mal mich habe beeinflussen lassen von dem, was vorher so zu lesen war.
Ich leider auch, weil ja auch oft direkte Vergleiche kamen und da dachte ich so, okay, ich kann es nicht so oder ich mag es nicht so ganz glauben, weil für mich ist The Night Comes For Us auch deshalb so rabiat, weil die Atmosphäre irgendwie viel nihilistischer ist und auch viel kompromissloser. Hier gibt's halt immer wieder so Durchatmen-Momente und viele, nicht strapazierende Erzählpassagen, aber es wird schon häufig das Wort Monji gesagt und wo Monji sich befindet und wie es Monji wohl geht und wo Monji ist. Also das war so, nachdem Monji verschwindet, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, was der junge Monji heißt, aber es wird sehr oft erwähnt, dass Monji weg ist und wo er denn wo sein mag. Das war schon ein bisschen unfreiwillig komisch, wie da so eine Tragik und Relevanz reingebracht werden sollte, weil emotional hat mich das über weite Teile null berührt und bei Night Comes For Us war ich auch emotional investiert. Ja,
wobei ich finde, da macht er eine Sache genauso wie bei The Night Comes For Us. Da ist er sich seiner selbst schon ganz gut bewusst, denn in Night Comes For Us, da gibt's diesen Moment, wo ich glaube sogar hier unser Held feststellt, wenn du nicht bei mir geblieben wärst, wär's dir deutlich besser ergangen. So, ja. Also sie bringen einmal völlig auf den Punkt, dass dieser Film eigentlich komplett unsinnig ist und trotzdem so viel Leid darüber entsteht.
Ja, und das war ja bei Night Comes For Us so geil, dass quasi alles, was sie versucht haben, wo sie versucht haben, irgendwas zu retten oder eine richtige Richtung zu lenken, dass dadurch alles noch verschlimmert wird, während aber bei Shadow Strays über den deutschen Verleihtitel Codename 13, können wir ja gleich nochmal sprechen, weil geht's noch langweiliger. Also was ist das für ein Titel? Und wo aber bei The Shadow Strays, finde ich, ja so eine Dringlichkeit entsteht, weil sie halt Monchi eben nicht zurücklassen könnte, beziehungsweise wird er halt entführt und sie muss halt proaktiv handeln. Während bei The Night Comes war, es bricht halt einfach über alle hinein. Das fand ich wesentlich geiler. Sie kommen dann halt mit der Komplexität der Situation gar nicht mehr klar und können nur noch reagieren, während so Shadow Strays immer so proaktiv war. Es gab immer eine klare Angabe, was zu tun ist. Man muss von A nach B gehen. Wenn man gegen eine Kiste geworfen wird, ist eine Waffe drin, mit der man sich verteidigen kann. Also hier war alles ein bisschen so nach so einer Videospiellogik mehr aufgebaut, finde ich.
Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war halt, auch hier in Shadow Strays gibt's einen Moment, wo sie dann da sitzt und sagt, ja komisch, ich kenne ihn erst seit 2 Tagen.
Ja, aber auch da wird ja halt so am Anfang dieses, ja, hey, Sis und so, also dass sie quasi ja niemanden hat auf der Welt und dann diesen Ersatzbruder sich irgendwie holt. Und auch dieser Jackie, den sie dann ja auch eher unfreiwillig aufgabe, so einen kleinen Aushilfsgangster, der eigentlich nur Spuren beseitigen soll, wird dann so von ihr auch mit reingezogen. Der ist ja dann auch auf einmal so drin und er sagt ja dann auch so, ja, ich weiß, was du meinst, brauchst gar nichts mehr erzählen. Was eigentlich auch ein guter erzählerischer Kniff ist, das könnte man eigentlich immer sagen. Weil das Publikum denkt sich dann so, ah, okay. Auch wenn es gar nicht nachvollziehbar ist, warum man nichts mehr sagen muss. Und die Szene mit ihm und seiner Großmutter fand ich auch stark.
Ja.
Ich hatte da leider irgendwie gedacht, dass der Film wesentlich düsterer wäre und er seine Großmutter da in dem Moment umbringt, um ihr quasi alles zu ersparen, weil er weiß, sie kommen noch, aber er hat ja einfach nur irgendwie ihre Atemmaske gewechselt und diesen komischen, keine Ahnung, diese Nährstofflösung, die sie da bekommt. Aber ich dachte, er bringt da seine Mutter um, oder Großmutter.
Ja, aber dann hättest du doch kein Mitleid mit dem Jungen.
Ja doch, weil er so sieht, okay, er will ihr das ersparen, was für ihn noch kommt. Also ich dachte, er hätte quasi so verstanden, ah ja, die kommen. Weil sie sagt ihm ja auch noch, ja, geh nicht nach Hause. Und er so, ja, cool, ich geh nach Hause. Und dann kommen sie halt.
Juli, er muss ja nach Hause, also er muss ja seine Oma pflegen.
Ja, und dann dachte ich ja so, okay, er bringt sie um, weil das ist die einzige Alternative, ihr noch schlimmeres Schicksal zu ersparen.
Aber ich finde...
Und da fand ich auch wieder die er ist immer brutal, wenn es darum geht, Körper zu zerlegen, aber bis ins letzte Drittel ist er erstaunlich milde darin, wie mit den Figuren umgegangen wird, finde ich. Das zieht dann gegen Ende nochmal an, aber da fand ich so, boah, irgendwie kommen sie alle relativ unbeschadet durch.
Ja, aber auch das...
auch das ändert sich Gott sei Dank, aber ja, wie gesagt, es hat sich diese kompromisslose Härte aus Night Comes War, es hat sich hier für mich nicht eingestellt. Es war eher so dieses harte Actionfilm mit viel Splatter, der aber so trotzdem nicht, es hat wenig irgendwie wehgetan. Oder weniger wehgetan auch als bei Night Comes War. Da denkt man ja auch so, oh, muss das jetzt sein? Und hier sind natürlich auch so ein paar von diesen Szenen, wo ich so denke, das ist ja reiner Selbstzweck. Man muss keine 15 Kugeln in jemanden reinschießen und dann noch in den Kopf schießen. Aber ich meine, deswegen sind wir auch gekommen und nicht wegen der Handlung.
Ja. André.
Ja, gehe soweit auf jeden Fall komplett mit. Ich fand auch, ich habe viel gelesen, so, ja, wer Night Comes War irgendwie hart fand, der findet jetzt hier nochmal seinen Nemesis. Fand ich auch. Night Comes War war noch mehr zugespitzt auf die Gewalt. Ich finde, hier ist dann doch auch die Inszenierung noch mehr im Vordergrund, um das Ganze auch so ein bisschen dynamisch zu gestalten. Also er versucht sich ja dann doch hier eher Richtung eben natürlich John Wick und Co. und weniger als nur die Zerstörung von Körperteilen, das, wo es bei Night Comes War ja doch deutlich im Vordergrund stand. Ich fand halt insgesamt, dass der Film natürlich, also die Story ist halt super dünn, die Hauptstory, aber es reicht ja als Zündstoff. Was mir dann weniger gut gefallen hat, waren so viele kleine Subplots, die er dann irgendwie einstreuen wollte, immer links und rechts, die er bei der Laufzeit halt, damit es jetzt nicht nur Gekloppe ist, natürlich auch irgendwie braucht, in Anführungszeichen, die aber alle komplett irgendwie belanglos waren. Also, ob es jetzt der Vater ist, der halt dich zum Gouverneur erpressen will, oder hier noch eine kleine versuchte Background-Story einzubauen, da was eine Chemie zwischen zwei Charakteren zu erklären. Das ist in dem ganzen Gewust dann, finde ich, schon hinten runtergefallen. Und bei 2,5 Stunden war es dann halt auch irgendwie alles Also du hast auch dann teilweise einfach die Zeitplots wieder vergessen, bis sie dann eine Stunde später nochmal kurz aufgegriffen werden. Ja, also auf der Story-Ebene, ja.
Sorry. Aber nee, so, auf einmal sind sie in Kambodscha im Wald. Man denkt so, ah ja, cool, ihr seid ja auch, stimmt. Euch gibt's ja auch noch.
Ja, ja, genau, zum Beispiel. Also deswegen, er zerdehnt diese Story-Fetzen so ganz krass, finde ich. Und das hat dann irgendwann, war das einfach auch ein bisschen belanglos. Das fühlt sich halt echt ein bisschen wie Füllwerk an, weil ich finde halt, der muss echt nicht 2,5 Stunden dauern.
Nee.
Also der ist schon, er ist insgesamt auf jeden Fall echt zu lang. Auch so cool der Endkampf da in dem Flugzeug-Ding auch ist, so, das zieht sich halt ewig am Ende dann nochmal. Ja. Weil du hast halt diesen Hangar-Shootout da mit den 2 Fraktionen am Ende, der ist ziemlich nice und der dauert ja schon ewig und das fühlt sich schon an wie so ein Abschluss und dann kommt halt noch mal 1/2 Stunde. Und, ja, und das ist halt schon irgendwann, also so cool die Action wirklich ist und so nice ich das alles finde und auch am Ende dann kommen dann trotzdem noch mal, du denkst ja, du hast alles gesehen, dann kommt doch noch mal irgendwie eine mega geile Szene, wo du denkst so, Alter, okay, das war jetzt richtig geil. Aber du guckst dann irgendwie trotzdem mal kurz auf den Timer bei Netflix, dann stehen da immer noch 38 Minuten und denkst, Alter, was soll denn noch passieren? Und das ist, ja, ist ein bisschen schade halt irgendwie, ja. Weil das halt das Gesamt, weil ich hatte schon eine mega Zeit mit dem Film, ich fand den wirklich gut, aber so ein bisschen hat das dann so ein bisschen irgendwann die Faszination rausgenommen, weil ich dann irgendwann doch so dachte, ja komm, jetzt kommt's doch langsam mal zum Punkt, bitte.
Ja, das ist eben dieses, warum ich ja eigentlich immer eher so ein Faible für lange Laufzeit bei Actionfilmen habe, wenn sie sich episch anfühlen. Der fühlt sich aber einfach nur lang an, weil er auch keine Steigerung in den Action-Pieces irgendwie drin hat. Also gegen Ende finde ich eigentlich fast 2x der identische Kampf statt.
Ich verstehe,
warum aus dramaturgischer Sicht, weil die Story sich so bis dahin entwickelt hat, ergibt das Sinn, aber es ist quasi eine 1:1-Kopie, nur dass die eine Person, weil es dann natürlich der letzte Kampf war, der Hauptfigur wieder emotional näher steht als die Figur davor, aber vom Ablauf her ändert sich da wenig und das finde ich ist ein bisschen dünn, weil jetzt auch kein Setpiece dabei war, was mir so krass in Erinnerung bleibt. Also es wirkt auf mich eher so, als ob er eine 6-teilige Serie machen sollte. Dann hat er gemerkt, lass mal lieber einen 2,5-stündigen Film draus machen.
Also ja, als Miniserie ist auch vorstellen
serienartig.
Können,
auch dieser Subplot, den ich theoretisch gut finde mit diesem Typen, der sich halt zum Gouverneur erpressen oder halt irgendwie hochgangstern will.
Hochgangstern, ja.
Das fand ich halt geil, weil das ja auch bei Night Comes halt schon so ein bisschen so reingespielt, dass die Politik quasi auch irgendwie komplett korrumpiert ist. Die Polizei ist ja auch komplett korrupt. Also es gibt quasi niemanden, der dir helfen kann, außer du selbst. Auch die Politik ist am Arsch. Und ich mochte auch so viele kleine Details, wie dass diese Gangsterbande, die dann so kam, was bei deren Autos die Lenkräder rechts waren, weil die halt nur so Importkarren fahren und dann halt auch gleich so irgendwie, dass so diese ausländische Macht das Land infiltriert. Das mag man auch aus politischer Hinsicht irgendwie auch wieder fraglich finden. Das war ja bei Night Comes For Us auch so, dass dann alle, die nicht aus Indonesien kamen, automatisch irgendwie feindlich Invasoren waren. Aber in einem kriminellen Kontext verstehe ich das schon, dass wenn du eine Story aus der kriminellen Unterwelt zeigst, dass dann natürlich auch nur Kriminelle gezeigt werden. Das finde ich spannend, wie er immer versucht, noch so einen kleinen sozialen Touch mit reinzubringen. Aber ja, es wirkt halt wie so ein Subplot. Dann denkt man so, okay, vielleicht findet dann das Finale irgendwie auf deren Wahlkampfparty statt oder es wird irgendwie so ein größeres Setting draus. Stattdessen sieht man 4x das gleiche Wahlplakat, weil das fand ich nämlich auch, dass es teilweise ein bisschen lame aussah, auch in diesem Moonrose Club, wo einfach ein großer 55-Zoll-Fernseher hängt.
Ich habe auch erst Monrose gelesen, dachte, Moment, das war doch mal eine Pop, das ist hier eine Pro7-Band, oder?
Ja. Wo dann einfach so ein 55-Zoll-Fernseher in den einen Raum hängt, wo ein Areal Moonrose draufsteht, dann sollen sie denken, okay, das ist jetzt der Club.
Und ja, vor allem tun sie halt so, nachdem der dann halt geschlossen wird, aufgrund der ganzen Fights da drin, tun sie so, als ob das irgendwie halt ihre Haupteinnahmequelle so, wo der Sohn dann so, das Moonrose musste schließen, das ist alles vorbei.
Als ob das ja, so. Aber Gott sei Dank haben sie noch einen Koffer mit 100 Kilogramm, was auch immer es für eine Droge ist, die man sich dann auf die Zähne schmiert und es gibt eine ganze Tasche voller Geldscheine. Und
ja. Nee, aber das mit den Setpieces auf jeden Fall, also es ist schon Abwechslung, also es sind schon viele Setpieces, aber die fühlen sich alle, wie du sagst, die fühlen sich alle halt recht gleich an. Du hast jetzt auch keine großen Außenshoots oder so, das sind meistens irgendwelche Lagerhallen, die sie gefunden haben. Das meiste ist Lagerhallen oder irgendwelche Räumlichkeiten, die halt halbwegs leer stehen.
Ja, es hört sich so wie Schlauchlevel an, dann wird zwischen den einzelnen Setpieces wird auch einfach mit dem Auto hin und her gefahren. Also ja. Ich mag das ja, dass er quasi in einer Nacht spielt, mehr oder weniger ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber es wird keine große Welt eröffnet. Also es sind drei Bösewichte, von denen man auch erst denkt, es sind Brüder, aber anscheinend waren sie nur befreundet. Aber auch egal, weil dann sind
ja,
sie
halt irgendwann. Ja, die sind halt wie Brüder. So, also ja, das war ja, irgendwie, die sind beste Freunde seit der Kindheit und jetzt heute sind sie halt die Gangster-Bros. So.
Ja, und die fand ich alle auch geil, aber die sind leider auch dann vergeudet. Also es ist ja leider immer ein bisschen das Problem, dass die Bösewichte in so Filmen viel interessanter sind als die Hauptfigur, sich so Filme aber viel mehr für ihre Hauptfigur interessieren. Hm. Weil diese immer wieder aufploppende Charakterisierung, die hätte es für mich nicht gebraucht. Es klingt jetzt alles so, als ob ich den Film nicht mochte. Ich fand es natürlich auch geil, aber bei Chachando habe ich halt schon irgendwie eine hohe Messlatte. Und ich finde immer strange, wenn sich der neue Film so anfühlt, als ob es eher ein Film wäre, den er vor seinem letzten Film hätte drehen sollen, wo ich gedacht hätte, okay, ich sehe eine Weiterentwicklung. Also so finde ich es ein bisschen ein Rückschritt in vielerlei Hinsicht.
Echt, findest du? Also ich finde handwerklich finde ich es schon einen Schritt nach vorne. Also
Vergleich zu The Night Comes For Us?
Ja, schon. Ich finde, Night Comes For Us war halt anders inszeniert, weil der war halt ruppiger, direkter, mit so einer Nah-Dran-Kamera, eher so Wackelkamera-Optik, damit du so mitten im Geschehen bist. Hier, das war halt sehr durchstilisiert. Wie gesagt, also hier hat man sich ganz klar an Wick und Co. orientiert, oder Monkey Man, um so ein bisschen diese Fight-Ästhetik reinzukriegen. Ja. Aber ich fand von der ganzen Inszenierung, von den Schnitten und so weiter, von der Ausstattung per se und vom Look und Feel, fand ich den hier schon nochmal für ihn, also du musst ja überlegen, wie seine Vita aussieht, fand ich das schon ziemlich beeindruckend, wenn man auch bedenken muss natürlich, dass hier wahrscheinlich andere Gelder zur Verfügung vielleicht standen auch nochmal. Aber ich finde halt, also da aber gleichzeitig, das ist halt das Ding, gleichzeitig wirkt er aber auch eben cleaner und dadurch fehlt so ein bisschen auch seine Handschrift so ganz leicht an manchen Stellen, abgesehen vom Gore natürlich, aber ich finde, der fühlt sich schon so ein bisschen nach Netflix an einfach. Also so hart er ist, aber er ist auch so ein bisschen gleichförmig dadurch so ein bisschen. Aber ich finde, rein von der Inszenierung finde ich schon, ist das alles sehr sauber von ihm. Also das finde ich schon
beeindruckend. Ja, aber es gibt kein so ein geiles Setpiece wie dieser Kampf mit den beiden Frauen bei The Night Comes For Us in der Wohnung, wo dann so diese Neonlichter durch diese Glasbausteine reinfallen. Hier ist so diese Club-Szene, die ich auch ganz geil fand mit diesem Strobolichtern dann. Das war das Einzige, wo ich dachte, okay, hier ist visuell mal irgendeine Idee drin, der Rest ist halt dunkle Lagerhallen.
Also ich muss auch sagen, die größten Kritikpunkte, ne? Also was ihr jetzt so abseits mit der, wie die Story erzählt wird und so weiter, da gebe ich euch überall recht. Aber das hat mich auch alles nicht so gestört, weil wir haben jetzt ja auch andere Filme von ihm gehabt, wie eben The Big Four, die viel zu lang waren. Und Night Comes For Us, sind wir ehrlich, war auch zu lang. Aber
ja, aber der fühlt sich für mich wenigstens episch an. Also da bin ich mit der Länge komplett zen. Hier kam es mir zu lang.
Ja, also die Länge, wie gesagt, ist für mich jetzt hier kein ausschlaggebendes Kriterium. Aber wo ich leider echt nicht mitgehe, ist die Inszenierung. Weil ich finde, die Inszenierung hat es teilweise, gerade die Action-Inszenierung hat es teilweise dann doch lächerlicher werden lassen, als es eben die ganzen aufgetrennten Körper und zerhackten Körper und auch zerschossenen Gesichter irgendwie glauben lassen. Aber wenn dann halt diese Thumper-Granate in Zeitlupe an ihrem Gesicht vorbeifliegt.
Ja, okay, das war ja scheiße. Also, da waren so zwei, drei Szenen drin, wo ich mir dachte, ja, warum brauchst du das jetzt?
Da untergräbst du dich doch deutlich mehr, als wenn du irgendwie einen albernen Gag da irgendwie zwischendrin reinballerst. So. Also ich muss sagen,
finde ich auch,
diese Ballerei in der, ich sag mal, diese Scarface meets Hardboiled Ballerei in der Halle da.
Im Hangar, ja.
Da, ich finde genau das, also Nahkämpfe, da hat Chargento meiner Ansicht nach dazugelernt. Das ist alles noch, es float gut, finde ich. Da sind schon gute Momente dabei, aber es kommt auch auf die Mitwirkenden an. Schießereien, muss ich sagen, nein. Da ist er immer noch nicht da, wo er gerne hin möchte. Da gab es diesen Moment mit eben hier dem dritten besten Kumpel mit der Maske, der dann halt plötzlich den Tony Montana macht, irgendwie sich das Koks unter die Nase schmiert und mit seinem Granatwerfer da rumballert, wo ich mir dachte, ey, da stehen zwei Typen vor ihm. Hauptsache, er kann in Zeitlupe zeigen, wie diese Granate da aus dem Ding rauspumpt. Ey, ehrlich, der Typ wäre tot. Also ich habe schon...
Ja, eben, dann zeig mir diese Leute nicht, die da stehen. Also das habe ich auch nicht gecheckt.
Also das sieht teilweise, das war wirklich teilweise lächerlich. Und du hast halt immer wieder so Situationen gehabt, wo du dich gefragt hast, warum schießt der jetzt nicht? Warum wartet der jetzt noch ab? Also was ist hier los?
Ja, was ist mit denen gerade los, als sie bei Jackie zu Hause sind? Stehen die da irgendwie, also wirklich, als ob für die die Zeit stillstand, dieser Polizisten. Da meint er so zu Jackie, mach keinen Quatsch und geht dann raus, nachdem er 5 Minuten hört, wie drüben seine ganzen Leute erschossen
und
werden.
Und das mag vielleicht in irgendeiner Schnittfassung mal Sinn ergeben haben, aber in der Fassung, die wir jetzt hier bei Netflix gesehen haben, fand ich, waren da echt ein paar Szenen dabei, wo sowohl die Anschlüsse nicht funktioniert haben, als eben halt auch die Darstellung es doch echt lächerlich hat machen lassen. Also gerade dieser Moment, wo er da in Zeitlupe mit dem Thumper rumballert und vor ihm stehen 2 Typen und das sieht halt aus, als wären es 5 Meter oder so. Und ehrlich, auf 5 Meter, ich habe auch schon geschossen, ich weiß, manchmal ist da auch eine ganze Portion Glückssache mit dabei, so, aber das wirkt halt einfach komisch. Das wirkt komisch.
Ja, ich finde auch, also sie hat auch einfach 5-6 Mal Glück, dass die Waffe gerade leer ist, dass die eine mit einer Schrotflinte aus 3 Metern Entfernung daneben schießt, dass er aus 1 Meter Entfernung mit diesem Raketenwerfer an ihr vorbeischießt. Also ich mag das nicht, wenn die Inkompetenz der Gegner dafür sorgt, dass die Figur nicht stirbt und nicht irgendwie das Können der Figur. Das kann 1-2 Mal passieren, aber hier wird es ja 5-6 Mal einfach durch Inkompetenz der Gegner, die ansonsten aber gar nicht inkompetent gezeichnet werden, gerettet.
Ja, also wie gesagt, was Schießereien angeht, bin ich hier nicht ganz so bei der Begeisterung dabei. Die Nahkämpfe fand ich aber schon, hatten hier und da echt guten The Night Comes For Us Vibes. Auch dann aufgrund der Inszenierung, da will ich sagen, da hat er dann immer wieder gute Momente geschaffen. Zum Beispiel, da gab es diese Szene, da liegt auf so einer Theke so ein Ding, wo man so Sachen aufspießt, so Zettel aufspießt.
Ja, dieses Foreshadowing, das macht ihm Spaß. Auch so, dass dann die Flamme am Herd angeht und man denkt so, oh, was wird passieren?
Ja, aber ich muss sagen,
ja, das mag ich auch.
Ihm fehlt vom Look her ein bisschen schon auch noch die Klasse, was so ein John Wick oder halt eben auch Monkey Man angeht. Ich finde, die sehen beide etwas besser aus als so ein Giacinto-Film. Aber ich finde schon, der liefert gerade, was Nahkämpfe angeht, liefert er gut ab und hat auch ein paar ganz gute Ideen dabei. Und ich möchte auch mal hier die beiden Darstellerinnen von der Umbra und von der 13, die Aurora Ribeiro und die Hanna Malassan, möchte ich dann auch noch mal im Finale loben. Ich meine, ja, ich gebe auch zu, dieser Kampf dauert lange, aber die beiden Damen, die geben sich da auch nichts so. Ne? Also ich finde, das ist ein schöner bis aufs Blutkampf halt so, wo man weiß, es gibt keine andere Option als das, was sie jetzt da machen müssen. Und wenn die eine, also jeder Moment des Nachlassens oder des Zögerns bedeutet halt eben den Nachteil oder den Tod der anderen so. Und das finde ich halt, haben die beiden Damen sowohl gut rübergebracht, wie auch die Choreo an sich. Das ist schon eine Menge, was die da geleistet haben. Also das finde ich, das kann man auch gut nochmal honorieren. Der Kampf gegen diesen Riesen zum Beispiel, das finde ich halt zum Beispiel, das war so ein Beispiel dafür, dass es dann doch davon abhängt, wer das halt dann macht. Weil ich fand den Typ, der war viel zu behäbig, der hat viel zu lange gebraucht. Und auch da waren so Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, warum benutzt der jetzt nicht den anderen Arm? So, ja, also das ist.
Ja, das. Ich fand bei ihm ganz geil, dass er früher schon klar gemacht wird, für ihn ist das alles so ein Game irgendwie. Auch dann, dass er die Waffe weglegt und so, aber da denke ich auch so, ja, diese komischen Leute innerhalb von Organisationen, alle anderen sind da irgendwie komplett gefangen, aber er findet es irgendwie wie so ein Game, legt ohne Grund seine Waffe weg, sagt vorher so, nee, den will ich bekämpfen und so, und das wird ihm dann zum Verhängnis, das riecht man halt auch wieder so 10 Meilen gegen den Wind, also das
ja,
ist so.
Ja, also man riecht da einiges 10 Meilen gegen den Wind, aber ich finde auch schon wieder auf der anderen Seite verlaufen da halt auch Dinge, so wie du ja schon festgestellt hast, dass du gedacht hast, da gibt's irgendwie die finale Schlacht auf der Wahlkampfparty, finde ich, verlaufen da schon einige Dinge auch eben ungewohnt. Und das fand ich dann schon wieder ganz cool eigentlich so, ja.
Das mochte ich dann auch. Also ich war so die erste Hälfte, war ich so ein bisschen so, also natürlich auch begeistert, aber gleichzeitig unterwältigt. Also es ist ja von mir zumindest alles so Jammern auf hohem Niveau. Aber ich hatte halt wieder so ein absolutes Brett erwartet und es ist halt einfach in Gänsefüßchen nur ein guter Film geworden.
Ja.
Und ich glaube, für ihn ist das halt auch hart, dieses sich ständig überbieten zu müssen, weil wie soll das gehen? Ohne dass es komplett eine Farce wird oder so. Weil wenn er wirklich noch härter als in Night Comes For Us geworden wäre, wäre es wahrscheinlich auch so oft ins unfreiwillig Lächerliche abgeglitten. Also deswegen finde ich positiv formuliert gut, dass er wieder was anderes macht, was ich ein bisschen schwierig finde. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich im Jahr 2024 ein Spoiler, aber es wird schon deutlich angedeutet, dass es wahrscheinlich noch einen zweiten Teil geben könnte. Aber es wurde bei Big Four auch angedeutet. Wann soll das denn alles mal kommen?
Das frage ich mich auch, aber ey.
Ja, vor allem macht er halt jetzt für 25, der macht ja Nobody 2. Da bin ich mal gespannt, wie hart er da werden kann.
Ja. Aber dieses Train to Busan Remake ist endgültig weg vom Fenster, oder was er auch machen sollte?
Ich glaube, nach dem Flop von Peninsula denkt da keiner mehr so groß drüber nach, oder?
Okay.
Also weiß ich nicht, ja, ich nehme keine Ahnung. Also ich habe jetzt nichts mehr davon gehört. Aber zum Thema Filme oder Fortsetzungen, die noch kommen sollen, da muss ich auch sagen, Bahubali 3, da warte ich auch schon ein bisschen länger drauf. Und
ja, aber das hast du doch in Kalki gesehen, warum der niemals
ja,
kommen wird.
Aber ich meine, ja. KGF 2 und Salat 2 und wie sie alle heißen. Also ich bin auch gespannt, ja, die, wann die jemals kommen werden. Weil
Brabas ja, und so wird auch nicht ja jünger. Ne?
Also das ist halt
nee, aber die sind ja zumindest in Arbeit und da hat nicht der Regisseur dann 2 Jahre lang nochmal was anderes gemacht, sondern da hängt es eher an den Hauptdarstellern. Also die Regisseure sind, glaube ich, ready, die Hauptdarsteller sind irgendwas drin. Und ich glaube, dass Aurora Ribeiro jetzt irgendwie in 1000 anderen Prestigeprojekten drin hängt, kann man noch nicht
ja, aber,
behaupten, so vom Lauf ihrer Karriere.
Aber so sieht's halt dann aus, weißt du?
Und ich finde aber auch noch, bei Kinofilmen finde ich es auch noch mal was anderes. Also da einen zweiten Teil anzudeuten, musst du ja machen. Weil wenn er erfolgreich ist, bist du schon blöd, wenn du es nicht machst. Und wenn er floppt, brauchst du keinen zweiten Teil machen, weil der erste Teil hat ja schon nicht genug Leute interessiert. Aber Netflix-Filme, also Netflix muss ja quasi, natürlich auch meine naiven Vorstellungen, sich vorher committen. Ja, na klar machen wir den Teil auf jeden Fall. Egal, auch wenn es keiner guckt. Weil Netflix hat es ja auch ein bisschen in der Hand, wie viele Leute das gucken, durch Startseitenplatzierungen und so. Und dann irgendwie einen zweiten Teil anzuteasern, der aber vielleicht nicht kommt. Weil wenn Big Four 2 nicht kommt und Shadow Strays 2 nicht kommt, also es ist, ja, lame.
Ja. Ja. Und Rebel Moon 3 warten wir auch noch drauf.
Ja. Da machst du bitte nicht die Mehrzahl, da wartest nur du drauf. Ja. Nee, also ihr könnt das ja nicht sehen, aber Daniel hat sogar im Hintergrund so einen Abreißkalender hängen, noch 17 Tage bis Rebel Moon 3.
717 Tage bis
Rebel Moon 3. Ja, mir ist leider keine Zahl eingefallen, weil ich gar nicht weiß, wann der kommen soll und ob überhaupt. Ich wollte nur den Gag machen.
Ja. So. Kommen wir zum nächsten Film.
Ach ja, und den dritten May the Devil Take You will der auch noch machen. Stimmt.
Wie der wohl heißt, weil der zweite Teil von May the Devil Take You heißt ja May the Devil Take You 2.
Ja, der dritte heißt einfach nur Chapter 3, also Chapter 3.
Die sind auch beide gut. Jetzt nicht so mega gut, aber
nee, aber ich meine halt, ne, von wegen, was er für, was ich meine halt, seinen Workload.
Ja. Ja.
Und das, ich habe mal geguckt, dass The Last Train to New York, das Remake von Busan, steht seit 2022 auf Eis.
Okay, ja, dann da wird's wahrscheinlich auch bleiben.
Oder auf Gleis 0. So.
Ach ja, und er hat ja noch einen neuen Film mit IQ Uwais irgendwie angekündigt, The Blind of the Phantom Cave. Also der ist, also an Projekten mangelt es ihm nicht. Ich hoffe, das kommt aber auch alles.
Ja, und hier steht noch November 2021, he was hired to direct the reboot of Under Siege for HBO Max.
Alarmstufe Siege, rot,
da
oder?
Da wird Daniel doch wieder, ja, da wird Daniel doch hellhörig.
Okay, now I'm intrigued.
Ja, aber weiß ich auch nicht, wie da irgendwie der Stand ist. Also steht hier nur so, aber bei Wikipedia wird ja viel eingetragen, was so geplant ist, aber selten wieder was ausgetragen, wenn irgendwas vor 2 Jahren schon gecancelt wurde. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Kane Hodder spielt mit bei Under Siege als einer von Strannix Kommandos.
Im Original jetzt?
Cool. Ja. Ja, ja.
Okay. Gut.
Gut.
André. Wie war das jetzt? Hast du es geschafft, Smile 2 zu schauen?
Nee, leider nicht.
Okay.
Habe ich leider nicht geschafft. Wollte gestern ins Kino, aber lief gestern Nachmittag und das war dann leider, kam mir was dazwischen.
Arbeit.
Ja. Das böse A.
Ja.
Leider noch nicht gesehen, nee.
Ja.
Aber bin jetzt sehr gespannt, weil seid ja doch alle positiver gestimmt, als ich dachte.
Also ich muss sagen,
ja, bis auf Daniel.
Ja, ich bin der Partypuppe, obwohl, ich meine,
ja.
Ich finde ihn ja auch nicht schlecht. Ich finde ihn ja besser als den ersten Teil. Das muss ich ja einfach so nahtlos.
Ja, aber du fandst den ersten Teil ja schon schlechter als die meisten.
Ja, das stimmt. Ich habe auch noch mal die
also deswegen bleibt's ja in Relation.
Ja, aber trotzdem würde ich den zweiten jetzt eher empfehlen als den ersten. Weil der zweite erzählt halt im Prinzip genau das gleiche wie der erste. Und dementsprechend, wofür brauche ich den ersten? Ich finde die Ableitung hier für eben den Lach- oder Lächelfluch, den finde ich genauso gut oder genauso gut erklärt wie jetzt im ersten Film. So deswegen, also von mir aus müsste es den ersten Film gar nicht geben. Inszenatorisch und so Soundtrack fand ich auch, hat er mir diesmal doch besser gefallen, vor allem weil er halt auch Jumpscares macht, die nicht unbedingt auf ein lautes Geräusch vertrauen. So, also das waren schon Schreckmomente dabei, die halt mal eben anders funktionieren. Er ist blutiger als der erste Film und auch da ein bisschen besser gemacht und ich finde das Ende deutlich besser. Ich finde ihn halt nur viel zu lang und ich finde, wenn man halt schon mal den einen oder anderen Film in diesen Bereichen gesehen hat, in denen Stars in ihren Wahn getrieben werden, kann man schon hier und da ein paar Parallelen feststellen.
Ja gut, aber es gibt zwei Filme, wo das so der Fall ist.
Gut, aber dann solltest du halt nicht so auffallend davon zehren.
Ja, aber dieses bei einem Mainstream-Blockbuster-Horrorfilm davon auszugehen, dass alle Perfect Blue und Black Swan gesehen haben, ist halt wieder ein Winken aus dem Sinne vielen Elfenbeinturm raus. Und klar, also ist ja dein persönlicher Eindruck. Ich dachte halt auch bei vielen sagen, ja, okay, ich habe das in der Form schon mal gesehen, aber ich mag diese Modernisierung. Ich mag diese große Mutterfigur und wie sie die ganze Zeit versucht. Sie sagt ja selbst einmal so, ich bin in Kontrolle. Und das wird ja dann sehr eindrücklich deutlich gemacht, das stimmt nicht. Und das mochte ich gern, weil das hat mir beim ersten Teil auch schon gut gefallen, dass die Filme eigentlich auch ohne Horrorelemente funktionieren würden, so als düstere Dramen. Beim ersten Teil war sie ja schon von Anfang an im Arsch und hier im zweiten Teil auch Drogenmissbrauch. Der Partner ist bei einem Unfall gestorben, diese Tour ist viel, viel zu früh, die Mutter macht Druck, sie will es allen irgendwie recht machen.
Erzähl doch jetzt nicht alles. André hat noch nicht gesehen.
Ja, das ist ja im Trailer schon zu sehen, dass dieser Unfall und so, also sind schon viele Sachen im Trailer drin. Und diese, wie hier mit Trauma gearbeitet wird, wie dieses Trauma reinspielt, wie mit unzuverlässigen Erzählen gespielt wird oder so. Also es hat für mich immer wieder gut funktioniert, auch in dieser Drastik und Dreistigkeit. Weil man ja irgendwann sich so denkt, ach, eigentlich darf ich hier gar nichts glauben, was ich hier sehe? Aber da die Hauptfigur, da wir in der Hauptfigur drinstecken, machen wir ja trotzdem diese ganzen. Also ich fand, es war teilweise schon nahezu an so einem Terrorkino dran. Also für einen Blockbuster fand ich den schon sehr zermürbend auch. Gerade auch ein bisschen durch die Länge, was ich aber eher positiv finde. Aber es war schon nicht so Wohlfühlhorror über weite Strecken. Was ich beim ersten Teil ja schon überraschend fand, wie ernsthaft der ist und wie wenig Entspannungsmomente der hat. Der erste Teil hat noch dieses blöde Comic Relief Ding. Da hat der zweite auch so ein bisschen in Form von diesem Assistenten, aber irgendwie wird er auch zunehmend nerviger. Und diese Szene auf dieser Charity-Sache, das fand ich schon richtig, richtig unangenehm. Also ich finde, das ist auch so eine der unangenehmsten Szenen, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Nicht so unbedingt von der Drastik oder Gewalt, aber so von diesen Implikationen. Ich rede jetzt ein bisschen so um den heißen Brei rum, um André nicht zu spoilern. Ich habe mich gerade bei den Zuhörern entschuldigt, nicht bei dir. Das fand ich schon stark. Also ich war auch beeindruckt, wie sehr er sich inszenatorisch weiterentwickelt hat. Da sind hier ein paar Kamera Sachen drin, wo man so denkt, ja, okay, ob die jetzt auf dem Kopf steht kurz oder nicht, who cares, aber dieses ständige Gefühl der Desorientierung mochte ich sehr gern. Sounddesign war mega, der Soundtrack ist richtig gut. Also es läuft nur im Abspann, aber diese komischen Soundfragmente, wo man die ganze Zeit so Schmerzensschreie dazu hört und so wimmern. Also seit Empty Man habe ich keinen so effektiven, wirklich verstörenden Horror-Soundtrack gehört, der nicht nur so unheimlich sein wollte, sondern richtig so beklemmend und verstörend.
Das ist der Mann, der die Opening-Melodie für White Lotus gemacht hat.
Ja.
Ah,
ja, okay. Also das war richtig, richtig stark. Also ich hatte im Kino eine echt gute, ungute Zeit. Das war stark. Und ich habe richtig Bock auf den dritten Teil jetzt. Und bin auch natürlich habe ich auch so ein bisschen Sorge, aber man kann ja dann den Film ignorieren, aber er macht ja auch dieses Remake von Possession. Und nachdem ich hier gesehen habe, wie er es schafft, in einem Film, der ja viele Zuschauer erreichen soll, die Hauptfigur wirklich auch so teilweise am Rande des Wahnsinns zu zeigen, da count me in.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das Possession-Ding für mich ähnlich gut funktionieren wird wie das Suspiria-Remake, wo man ja auch dachte, ja, oh Gott, das ist ja Sakrileg, Frevel, wie kann man sowas machen? Aber jetzt sind es halt zwei komplett eigenständige Filme, die jeder für sich Stärken haben. Das könnte ich mir beim Possession-Remake auch schon vorstellen.
Ja, also ey, ich bin gespannt auf das, das soll er machen. Ja. Ich bin offen dafür.
Deswegen, also jedenfalls
wie gesagt, dafür. Wenn du halt den ersten Smile-Film kennst, muss ich halt sagen, wiederholen sich da schon gewisse Mechanismen, die er schon im ersten Film angewandt hat. Deswegen fand ich das ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn du schon Fan des ersten bist und gerade weil du halt dich auch gerne von dem ersten irgendwie dann verwirren lässt, stellst du beim zweiten Film oder kann man beim zweiten Film deutlich mehr feststellen, ah, hier warte, hier werde ich gerade auf die wieder auf die falsche Pferde gelockt, so. Das
ja, aber auch nur, wenn man so rangeht, weil es funktioniert ja trotzdem noch. Also es ist ja ein bisschen
naja,
so.
Naja, aber wie anhand der bisherigen Erfahrungen, die ich mit diesem Film gemacht habe, misstraue ich doch schon deutlich leichter eben aufgrund des ersten Teils, als eben mich blindlings da reinzustürzen, so. Also blindlings alles anzunehmen. Und ich muss sagen, manchmal macht sich der Film dann halt dann doch ein bisschen einfach.
Ja.
Weil ich finde, wenn man in der inneren Logik des Films bleibt, gehen manche Sachen halt dann doch einfach nicht so auf. Ja.
Hab ich auch erst gedacht, aber also mag
ja, aber
sein
dann
in der Wahrnehmung, aber ich hab.
Aber ich finde es halt schade, wenn man quasi über alles diese große Ausrede, ja, war ja alles eh nur eine Einbildung, stülpen kann. So.
Nein, also dieses, ich fand auch ein paar Sachen ergeben in der inneren Logik auf den ersten Blick keinen Sinn, aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, ist es ja auch, dass diese Entität ja auch mit ihr spielt und sie in gewisser Weise ja auch foltert und quält, eben um sie in den Wahnsinn zu treiben. Und das finde ich dann wiederum irgendwie noch härter. Und natürlich ist das irgendwie schon so eine Mogelpackung, weil einmal hast du quasi vereinfacht gesagt einen Jumpscare, der funktioniert. Dann erfährst du, diesen Jumpscare hätte es eigentlich nie geben dürfen. Aber sie hat es ja trotzdem so wahrgenommen. Also diese Zermürbung ist ja trotzdem da. Und dann erfährt sie auch noch, das war alles nur von der Entität, wo du ja so denkst, okay, es ist ja noch schlimmer. Also das ist ja dieses, du hast den Schock und diese Auswirkung und erfährst dann noch, okay, das war gar nicht da, aber du hast es ja trotzdem gespürt. Also das mag ich, diesen Psychoterror, diese Mindgames, das hat mir echt gut gefallen. Ja,
aber dann wären wir auch wieder bei anderen Filmen, wo ich denke, nee, da ist der Knalleffekt ein bisschen größer. Aber gut.
Okay, das mag ja sein. Ja. Mir hat es jedenfalls gut gefallen. Also ich war positiv überrascht, weil ich den ersten ja lange gemieden habe, weil ich irgendwie der irrigen Annahme war, es ist eher so ein Fun-Horror, weil viele Leute so positiv von geredet haben. Dann gab es ja so diese ganzen eher so Teenie-orientierten Aktionen auf TikTok und Co. Und dann dachte ich, okay, brauche ich irgendwie nicht. Also ich habe mir den irgendwie so vorgestellt wie diesen Tarot, der dieses Jahr ins Kino kam, wo ich so dachte, ja, der wird ganz okay sein, aber ob ich den jetzt gucke oder nicht. Und dann bin ich doch rein und war so erstaunt, wie düster der eigentlich ist. Und ich finde den zweiten Teil irgendwie noch düsterer und auch ein bisschen hysterischer. Und das hat mir auch gut gefallen.
Ja, aber ey, wie gesagt, ich war nie der größte Fan. Ja,
André entscheidet. Es steht jetzt 1-1 und André entscheidet dann.
Also, pass auf. Ich, wie gesagt,
ich habe schon Bock drauf. Ich mag, ich finde, vor allem halt, ohne zu sehen zu haben, aber ich, allein dieses Setting finde ich halt irgendwie nice. Das, und dass sie das halt einweben in diesen Karrieredruck, ne? Weil sie ist ja schon so ein Weltstar, oder? Sie ist also schon richtig, richtig bekannt. So quasi Taylor Swift-mäßig so richtig, richtig bekannt.
Ja, genau. Wenn man, wenn man den Horror wegnehmen würde, wäre der Film eigentlich fast so wie Vox Lux oder so.
Ja, okay, genau. Und das halt mit diesem Smile-Ding zu verbinden, dass du halt, sie muss ja halt, sie muss ja irgendwie raus in die, der Vergleich hat gezogen bei Daniel. Ja. Sie muss sich ja zeigen, sie muss ja raus, sie muss ja Leute treffen. Sie hat diese, wie sieht man im Trailer, diese Fan-Treffen und so weiter. Das heißt, du musst dich mit Menschen konfrontieren und dann dieses Anxiety-Ding da reinpacken, zusammen mit diesem Verbund, diesem Horror. Das finde ich halt mega nice, also ohne es gesehen zu haben, wie sehr ich das im, ohne zu wissen, wie sehr sich das im Film wirklich ausspielt. Aber das zu kombinieren, finde ich halt einfach mega smart.
Ja, und der Film nutzt viele auch so recht plakative Metaphern, um diesen Erfolgsdruck halt auch noch zu zeigen. Also es gibt einmal so, da will sie ein Kostüm nicht anziehen, weil sie damit unzufrieden ist. Und das ist auch so gleichzeitig so ein Ring darum, irgendwie noch einen Hauch von Autonomie und Selbstkontrolle zu haben. Und dieses Kostüm spielt später dann halt auch nochmal eine Rolle, wo so verdeutlicht wird, okay, sie hat diese Kontrolle halt einfach nicht mehr. Und das wird dann gar nicht mehr so, also es ist dann einfach da, es wird dann gar nicht mehr so drauf hingewiesen. Aber dadurch, dass es vorher schon mal so etabliert wurde, ist das recht geil. Und auch die diese, dieses Trauma, was sie in der Vergangenheit hat. Also ich glaube, man könnte den Film auch ohne die Horrorelemente machen. Dann wäre ich aber auch eher bei 3 Sternen. Aber er wäre dann auch immer noch so ein düsteres Drama über Traumabewältigung, Stress, was das irgendwie bedeutet, ein Popstar zu sein, der immer gut drauf sein muss, wenn man im Inneren komplett am Arsch ist. Und das mag ich. Hereditary würde ja auch ohne Horrorelemente funktionieren. Also wenn da einfach nur dieser Unfall wäre und wie da die Familie drauf reagiert, dass der Sohn quasi die eigene Schwester, Tochter umgebracht hat, würde auch funktionieren. Diese Horrorelemente sind ja nur noch so das Tüpfelchen auf dem i, die aus einem guten Film ein Meisterwerk machen. Und soweit würde ich jetzt bei Smile 2 nicht gehen, aber diese Horrorelemente sind auch nur da, um es noch fieser zu machen, aber sie wäre auch so schon ganz gut gebeutelt.
Mhm. Ja, okay. Ja, ich bin trotzdem echt gespannt drauf.
Und ich bin Smile is born. Sehr dankbar. Ja. Nee, aber ich bin bei bei Horrorfilmen ja, auch schon
Smile,
sehr
dankbar. Smile 3 als Musical dann.
Ja, why not? Du wirst dann nach dem Film merken, warum das gar nicht mal so unschlüssig wäre. Und ich bin bei Horrorfilmen auch immer sehr dankbar, wenn ich mir nicht erst eine halbe Stunde angucken muss, wie gut es den Leuten geht. Und dann wird ihnen so nach und nach irgendwie so das unter den Füßen weggezogen. Ich finde es ganz gut, wenn die Leute am Anfang schon im Arsch sind.
Ja, aber dafür wird ihnen halt, naja, dafür braucht der Film ja trotzdem sehr lange, um halt wirklich den Boden wegzuziehen.
Ja, aber es ist ein epic Movie.
Ja, genau. Hey, ja. Ich sag nur, ich finde ihn besser als den ersten. Ich finde ihn überraschend gelungen. Ja,
das ist doch schon
und er
was.
Ist inszenatorisch, ist er fett. Also wirklich, ich finde so dieses ganze Drumherum, wie er präsentiert wird, finde ich geil. Aber er bringt halt schon ein paar, sag ich mal, Sachen mit sich, die ich halt dann einfach, die mich so von der ganz großen Begeisterung abhalten. Aber da bin ich auch beim nächsten Film, auf den ich jetzt mal zu sprechen kommen würde, um auch André wieder ins Boot zu holen. Bin ich da auch wieder auf der eher, ja, der Nitpicking-Fraktion oder der Nörgler-Fraktion. Aber du hattest ja, oder ihr hattet ja schon auf dem Fantasy-Filmfest eine feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer gesehen.
Mhm.
Und den habe jetzt ich auch noch nachholen können. Und André hatte den auch da schon gesehen, oder?
Ja, als Screener, aber im Zuge des FFF, genau.
Ja. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin auch nicht so auf der absoluten Begeisterungswelle. So.
Tu mir das nicht an.
Aber ich finde den nicht schlecht. Also wirklich, ich finde den süß. So. Aber Tino, kannst du dich noch erinnern? Wir haben mal einen Film geguckt mit Jessie Buckley, wo sie am Anfang mit weißen Cowboy-Stiefeln über so eine Straße läuft.
Oh Gott.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, Rose, Red Rose, White Rose, irgend sowas.
Genau.
Ja.
Und mir geht's bei Humanist Vampire Blablabla, schieß mich tot, geht's mir halt wirklich genauso wie dir bei diesem Wild Rose.
Das kann ich aber nachvollziehen. Also alles, was man an Humanist Vampire gut finden kann, kann man dem Film auch irgendwie zum Vorwurf machen. Also ich glaube auch, wenn man den auf dem falschen Fuß oder in der falschen Stimmung oder einfach von der Inszenierung her zu manipulativ oder zu aufgesetzt cute findet, dann ist es ein richtiger Stressfilm.
Ja, ich lese einmal die offizielle Inhaltsangabe vor, für diejenigen, die gar keine Ahnung haben. Der Ernährungsplan von Vampiren ist naturgemäß sehr überschaubar. Ohne menschliches Blut können sie nicht überleben. Für die junge Vampirin Sascha hat die Sache nur einen Haken. Sie bringt es nicht über sich, Menschen auch nur ein Haar zu krümmen und hält sich stattdessen mit Blutkonserven über Wasser. Aber als ihre Eltern ihr schließlich den Hahn zudrehen und sie vor die Tür setzen, hat Sascha keine andere Wahl, als sich endlich selbst Opfer zu suchen, wenn sie überleben will. Da begegnet ihr der Einzelgänger Paul zur rechten Zeit am rechten Ort. Der sieht schon längst keinen Sinn mehr im Leben, möchte jedoch auch nicht ohne Sinn von dieser Welt gehen. Mit seinem Tod jemand anderem das Leben zu retten, das erscheint ihm als perfekter Weg. Allerdings verläuft die Nacht, in der Sascha ihm seinen letzten Wunsch erfüllen will, ganz und gar anders als geplant. Das ist so das Ding. Ich weiß nicht, was ich von diesem Film erwartet habe. Eigentlich nicht viel. Ich war überrascht über diese ganze positive Resonanz. Ich hatte den Anfang als Screener gesehen und konnte ihn dann aber leider nicht weitergucken, weil ich irgendwie, weil mir irgendwas dazwischen gekommen ist. So. Und ich fand es als ganz, ja, schön und nett und das hatte so einen leichten Genet-Vibe, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber wirklich, der Film braucht echt nicht lange, bis ich halt wirklich das gesamte Ding vor Augen gehabt habe. So, wenn du verstehst, was ich meine. Also für mich stand nicht eine Sekunde zur Debatte, dass Paul, also was Paul mit diesem, in diesem Film mit Paul passieren wird. So, also.
Ja, ja, also es ist so ein, das ist so ein Mood-Piece. Und ich habe gerade nachgeguckt, weil ich dachte, vielleicht hast du dem Film 4 Sterne oder 5 gegeben, aber dem hast du auch nur 2,5 gegeben. Das ist halt auch so ein Fall wie dieser Only Lovers Left Alive, den ich ja unerträglich finde. Und Humanist Vampire macht ja sowas Ähnliches, nur auf so eine Uplifting. Art und Weise irgendwie. Und das hat für mich gut funktioniert, aber ich kann und will den auch gegen gar keine Kritik verteidigen. Also dafür ist mir auch zu offensichtlich, weil das ist so ein Film, wo dann Leute zu mir sagen, hä, den findest du gut, aber du findest doch den so scheiße. Und ich denke so, ja, so ist es halt manchmal.
Ja, ja. Und der hat halt bei mir, das ist so, also der hat mehr geklickt oder gekickt als ein I Saw the TV Glow. Das will ich ihm gar nicht abnehmen, also abstreiten oder wegnehmen, weil ich muss sagen, ich finde sowohl die Hauptfigur Sascha wie auch Paul brauchbar. Also ich finde, die entwickeln schon eine schöne, sag ich mal, Beziehung zueinander. Ich mochte ein, zwei Randfiguren so, aber ja, ich finde, der Film hat mich halt auch sehr verloren durch die innere Logik, die er mir am Anfang ausbreitet, dass Vampire quasi problemlos zu einem Kindertherapeuten gehen können, ja, um irgendwie das alles zu checken. Und das ist so normal in den Alltag integriert. Und dann denke ich mir so, ja, über den Lauf des Films, aber warum ist das, das und das nicht in den Alltag integriert? Mhm. Und dann läuft der Film auf genau das hinaus. Und dann finde ich das immer so ein bisschen schade, ja, dass ich da so ein bisschen, weiß ich nicht, mich nicht davon loslösen kann, was ich mir selbst schon irgendwie im Kopf zusammenspinne. Denn es gibt eine wundervolle Szene in diesem Film. Das ist auch wirklich die Szene, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Wenn Sascha Paul mit in ihr Zimmer nimmt und ihm Musik vorspielt, die sie mag. Und das fand ich eine wirklich schöne Szene, weil die halt sowohl toll gespielt war, als auch genau das vermittelt hat, was sie vermitteln, glaube ich, wollte und dann auch mit der Lichtsetzung und so weiter noch schön gearbeitet hat. Das fand ich einen tollen, tollen Moment in diesem Film.
Mhm. Ah. Auch wie sie dann zusammen so tanzen
und sich
richtig trauen und das war super nice.
So eine ähnliche Szene gibt es ja auch bei A Girl Walks Home Alone at Night. Okay. Und das ist auch völlig fein, aber da hat's mich auch so, genau wie an den Film, hat's mich auch an den Film erinnert, wo ich auch verstehen kann, wenn Leute das nervt, weil es sind halt so moody pieces. Und wenn man in diese Stimmung nicht reinkommt oder diese Niedlichkeit irgendwie nervtötend findet, weil es ist ja schon vieles so, also sie ist für ihn ja auch so ein bisschen dieses Manic Pixie Girl, die ihn dann doch irgendwie rettet. Er rettet sie, aber es ist alles schon so, das ist halt so eine traurige Jungs auf dem Dorf, die nie denken, dass sie jemals irgendwie im Leben jemanden finden oder irgendwie rauskommen, Fantasie, die auch erfüllt wird. Auf so eine niedliche Art und Weise, dass der Film sich dadurch eigentlich unangreifbar macht, wo ich wieder verstehe, dass ihn das auch wieder angreifbar macht. Also es ist halt wirklich dieses. Also ich bin überrascht gewesen, dass er mir gefallen hat. Vielleicht war ich da einfach irgendwie auch in einer guten Stimmung oder so, aber ja, wie gesagt, ich kann den nicht gegen Kritik verteidigen.
Also ich will auch gar nicht,
dass man ihn zu vorhersehbar findet.
Also ich will den Film auch wirklich nicht niedermachen. Ich finde den gut, so, ja, aber die ganz große Begeisterung kann ich für diesen Film nicht teilen. Das ist nur das, was ich halt sage. Also ich war ein bisschen, glaube ich, auch wieder hier voreingenommen, oder beziehungsweise hatte eine gewisse Erwartungshaltung aufgrund der positiven Resonanz auch auf dem Fantasy-Filmfest und habe mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr erwartet. Also, dass ich irgendwie entweder mehr mitgenommen werde, mehr ergriffen werde, irgendwie mehr in den Schmetterlingsbauchhimmel gehoben werde. So, aber das blieb aus, weil ich wahrscheinlich zu alt bin und zu zynisch und zu analytisch für diesen Film. Und das hat bei mir nicht so gekickt. Wobei ich halt sagen muss, zum Beispiel, da wären wir vielleicht bei dem anderen Film, den wir in Sitges gesehen haben, Midnight Sister, der hat mich dagegen halt richtig erwischt. So.
Ja.
Ja.
Ja, mich halt auch mehr eben, weil der auch mal sich traut, der hat jetzt keine expliziten Härten, aber der traut sich halt auch irgendwie die unschönen Seiten des Lebens zu zeigen, während hier selbst dieses, er ist lebensmüde, auch irgendwie ein geiles Feeling. Also dieses, das ist irgendwie gar nicht so, man versteht schon irgendwie, aber bei ihm ist es auch eher so eine Mut, als dass es wirklich irgendwie aus irgendwas entstanden wäre.
Also ja, so. Aber das habe ich tatsächlich auch als Kommentar verstanden, so ein bisschen, weil es ist ja genau das Ding halt so, ne? Ich habe auch gelesen, dass ein paar Leute meinten, der Film würde Depressionen runterspielen oder so. Das finde ich halt gar nicht, sondern es zeigt halt genau das. Du hast bei ihm halt keinen Grund. Es ist nicht so, er hat eine liebende Mutter, er hat offensichtlich ja keinen Vater. Oder war der tot? Ich weiß nicht, ob es genannt wird, aber er hat ja eine Mutter, die sich voll für ihn sorgt, nur er ist ja so distanziert irgendwie, aber er liebt sie ja trotzdem, das man ja auch sieht im Film dann irgendwann. Also ihm geht's halt nicht tendenziell schlecht. Gut, er wird irgendwie gemobbt so und er hat diese typischen Teenie-Probleme des eher introvertierten Jungen so. Aber es wird ja keine Basis geliefert für dieses Ausmaß. Und gleichzeitig ist es halt, finde ich, ein genauer Kommentar drauf so, dass diese Mut irgendwie trotzdem ernst genommen werden muss und es gar nicht, aber es braucht keinen Haushalt wie in Skunk irgendwie, sondern es kann auch einfach so passieren. Also ich habe das schon ein bisschen auch,
ist ja eh dieses, ne,
als Kommentar auch verstanden, dass es halt und genau das Ding halt so, er sagt zwar, er will sterben, aber vielleicht ist es auch wirklich, vielleicht ist es das auch gar nicht, genau, vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. Vielleicht sucht er einfach nur diesen Halt dadurch, den er dann irgendwie bei ihr findet. So. Also dafür, das ist auch schon auch so ein Kommentar darauf, finde ich halt. Das macht er, finde ich, sehr, natürlich nicht psychologisch, aber er fasst das, finde ich, doch ganz gut an mit weichen Handschuhen so und geht damit ganz gut um.
Ja, das mochte ich irgendwie auch, weil das ist ja immer dieses, wenn du einen Grund für Depressionen hast, also beide Eltern sind beim Unfall gestorben, den du verschuldet hast, dann darfst du Selbstmordgedanken haben. Wenn das Gefühl aber einfach nur so kommt, ist es wieder so Quatsch. Also diese, dass man einen Grund für Depressionen haben muss, das finde ich auch immer ganz, ganz schlimm, weil die Gesellschaft ja irgendwie immer erwartet, dass du deine psychischen Krankheiten irgendwie begründen oder rational erklären kannst. Dir verdient hast,
ja.
Ja, das ist Quatsch, aber der Rest des Films spielt da irgendwie wieder nicht so rein. Also, dass ich da wieder so denken muss, es ist wahrscheinlich ein Kommentar, wenn der Rest des Films, auf was ist das ein Kommentar? Also, es ist so gesucht irgendwie und das fand ich irgendwie ein bisschen strange, weil es wirkt auf mich nämlich auch wie so eine Phase und hätte er nicht diese Phase, sondern stattdessen einfach kurz seine Punk-Phase oder seine Skinhead-Phase gehabt oder so, würde der ganze Film irgendwie nicht existieren. Das finde ich so ein bisschen...
Dann hätten wir Dinner in America mit Vampiren gesehen.
Das ist so ein bisschen dieses... Ich bin immer ein großer Fan von, wenn Filme auch Kinder ernst nehmen oder halt Teenie-Charaktere, obwohl man so als Erwachsener, der auch diesen ganzen Scheiß schon selbst durchgemacht hat, sich so denkt, ja, okay, ist nur eine Phase. Chillen ein bisschen, weil in dem Moment kann man ja nicht chillen und diese Tipps von Erwachsenen nerven einen da ja auch mehr. Aber es fehlt da auch wieder so ein bisschen an Dringlichkeiten. Dadurch wird das Ende für mich auch so ein bisschen fragwürdig auf eine coole Art und Weise, die ich für einen Film natürlich legitim finde, aber da man ja irgendwie bei einem Film immer davon ausgehen soll, jetzt ist Realität und es ist nicht einfach nur irgendwas, was man sich auf einem flimmernden Bildschirm anschaut, dann flimmernder Bildschirm muss als Metapher auch mal aufhören, Alter, ich guck alles in 400 Hertz.
Flimmert nichts.
Nee, aber wenn man sich einfach auf einem Bildschirm anschaut, dann fand ich das Ende auch weder cute noch rührend, sondern schon ja ein bisschen fragwürdig.
Aber ich finde es interessant, das, was André da gesagt hat, das habe ich mich während des Films nämlich auch gefragt, ob das Leute so sehen werden oder nicht. Also ich habe es nicht so empfunden, wobei ich halt, wie gesagt, aber auch schon eben genau wusste, worauf dieser Film hinauslaufen wird. Und dann sehe ich halt auch das, worauf der hinauslaufen wird und denke mir nur so, ja, okay, that's it. Und ich habe mich dennoch gefragt, ob Leute das schon als Runterspielung von Depressionen oder von psychischen Erkrankungen oder sonst irgendwas verstehen oder sehen. Ja, weil ich finde, der Anlass oder beziehungsweise die Begründung wäre nicht ganz von der Hand zu weisen. Oder beziehungsweise der Film gibt Anlass dazu, meiner Ansicht nach schon.
Ich finde aber, also ich verstehe auch, warum man das so als herunterspielen, aber gleichzeitig frage ich mich so, okay, wie drastisch muss immer irgendwas dargestellt werden, weil manchmal...
Ich habe es auch nicht so gesehen. Ich finde nur interessant, was André halt gesagt hat, weil das war etwas, was ich mich auch gefragt habe, ob dieser Film wirklich sensibel genug mit dem Thema umgeht oder ob es Menschen geben wird, die halt schon sich da quasi verharmlost sehen oder die ganze Sache verharmlost sehen. So.
Also ja, das ist halt keine psychologische Aufarbeitung, sondern ein Unterhaltungsfilm, ein Genrefilm. Und genau, also ich sehe den anders halt auch nicht, aber natürlich, wenn du dich darin irgendwie wieder empfindest und sagst, irgendwie, das wird da nicht richtig dargestellt oder so, möchte ich niemandem absprechen. Ich finde halt nur, also der Film geht damit trotzdem irgendwie gut um. Ne? Der geht in Therapie, der versucht ja, aber er merkt halt, er findet keine Lösung für sich, bis er die Lösung so mehr oder weniger per Zufall findet, weil er plötzlich zum ersten Mal in seinem Leben so richtig irgendwie eine gewisse Glücklichkeit verspürt oder keine Ahnung. Mhm. Also ich finde es halt, er geht damit schon angenehm um so. Er dreht es vielleicht, ich finde, er dreht es auch nicht zu positiv. Aber wie gesagt, ich möchte das nie bei ihm absprechen, wenn er sagt, irgendwie finde ja, ich mich da nicht repräsentiert oder so. Aber das, ja.
Aber dann wird's für Filme auch ganz, ganz dünn, wenn irgendwie Therapie immer der erste Schritt sein müsste, Menschen keine Medizin mehr sein dürfen für irgendwas, dann ist halt für 90% der Filme, die Beziehungen zeigen wollen, halt auch gleich jegliche Existenzberechtigung entzogen.
Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht gegen dich oder auf
Nee,
ich will einfach nur dieses auch. Ich fand's halt nur spannend zu hören, dass dann doch Leute das so wahrgenommen haben. Ja, natürlich kann man dann halt auch am Ende des Tages nichts gegen ändern. Aber das war halt schon eine Sache, die ich mich gefragt habe, weil mich solche Dinge dann halt interessieren, weil ich mich halt nicht gut genug da auskenne, um sagen zu können, das ist jetzt hier ein absolut repräsentatives Bild in einem, wie André ja auch gesagt hat, kleinen Genrefilm, der wenig Geld hatte und hier versucht eigentlich nur eine liebe und nette Geschichte zu erzählen.
Ja, und dieses, so doof das auch klingt, aber Depression so angemessen darzustellen, dass niemand denkt, das ist ja jetzt hier übertrieben oder irgendjemand denkt, das ist untertrieben, ist halt auch erstmal sehr diffizil und super langweilig. Und es gibt ja auch keinen Maßstab, woran man bemessen kann, okay, das ist jetzt angemessen dargestellt. Kannst du auch genauso argumentieren, wenn Leute sagen, der Film spielt Depressionen runter, muss man sie erstmal begründen können. Und auch dann, wenn eine Person sagt, ja, meine Depressionen zeigen sich aber nur in sehr milder Form, aber ich leide trotzdem drunter, ich kann es nur nicht so zeigen, dann ist das ja auch angemessen. Also ich glaube, das ist nicht als Kritikpunkt auszuräumen, dass es Leute gleichermaßen übertrieben finden könnten, wie Leute auch sagen, das ist ja noch völlig untertrieben.
Ja, ja. Aber halten wir fest, es ist jetzt auch nicht das Kernthema.
Nee, ja. Deswegen aber. Aber das wird ja immer was, was immer mehr, je mehr dieses Tabu beseitigt wird, dass man über psychische Krankheiten nicht redet, immer mehr zu einem Diskussionsthema werden, was ich auch gut finde. Aber Filme sind halt jetzt auch nicht die beste Anlaufstelle, um realistische Auseinandersetzungen mit Depressionen zu finden. Ja. Denn dann macht man das, was auch Batman direkt am Anfang gemacht hat, nämlich auf Anraten seines Butlers zum Therapeuten zu gehen und nicht nachts rumzulaufen und Verbrecher aufs Maul zu hauen. Und das in krakeliger Schrift in sein kleines Psychopathentagebuch zu schreiben.
Ja, er hätte nämlich auch nachts durch die Gegend ziehen können und zum Beispiel Vögel in Untote verwandeln oder irgendwelche Flure rein. Nee.
Ja, eben. Ja, das wäre für die Gesellschaft sicherlich sinnvoller gewesen.
Das macht
auch mal was zurückgeben, nicht immer nur nehmen, ja. Bruce Wayne.
Das macht nämlich die Hauptfigur in Sister Midnight, auf den wir eben gerade schon mal kurz zu sprechen kamen. Den haben Tino und ich noch in Sieges gesehen und den würde ich hier gerne mal als kleinen Shoutout-Tipp zwischenquetschen.
Mhm.
Ja. Weil der war wirklich schön. Es geht hier um eine Frau, die hat jetzt quasi ist ihre arrangierte Ehe eingegangen. Lebt in einem kleinen Haus, kann man das Haus nennen?
Ja,
ein Zimmerhaus.
Ich weiß nicht genau. Ich frage nämlich mich auch gerade, was ist überhaupt, was definiert ein Haus oder ab wann ist ein Haus eine Villa? Ich würde halt sagen, es ist ein Reihenzimmer. Also es ist schon, ja, es ist so, ja, ein Haus, aber es besteht aus einem Raum und links und rechts sind auch direkt Häuser gleich nebendran.
Ich weiß nicht, wo leben Sie da? Neu-Delhi oder was? Wo ist das?
Ich würde sagen, das ist Mumbai gewesen, aber das, aber jedenfalls irgendwo.
Auf jeden Fall in irgendeiner großen indischen Metropole und ihr Mann hat halt einen Job, geht halt, keine Ahnung, zu verschiedenen Uhrzeiten immer arbeiten und hat auch ansonsten kein großes Interesse an ihr und sie muss sich halt jetzt so irgendwie die Zeit vertreiben und stellt halt fest, dass es ihr nachts deutlich mehr irgendwie draußen gefällt, beziehungsweise sie nachts deutlich aktiver ist und sucht sich dann halt eben eine Beschäftigung, stellt aber halt auch noch ein paar andere Sachen fest, auf die ich hier gar nicht näher eingehen möchte, denn ihr sollt diesen Film gucken. Denn das, was da passiert, ist wirklich, es ist sehr lustig. Es ist sehr stylisch. Es ist aber auch echt ein echt interessanter Einblick in diese Welt oder beziehungsweise in diese Kultur, der wahrscheinlich auch überspitzt und überhöht ist so, aber der mir als, sage ich mal, doch sehr Außenstehenden eine gewisse Faszination erzeugt. So. Und deswegen,
ich fand es nämlich auch stark, wie der so auf diesem relativ überschaubaren dramaturgischen Überbau, dass wir quasi eine Zwangsehe sehen, wo aber jetzt nicht ein Part happy ist und der andere Part unglücklich und dann dieses Ungleichgewicht, sondern sie sind beide unglücklich, sind beide jetzt nicht, das so haben sich beide ihr Leben nicht vorgestellt und er wirkt relativ tump irgendwie, während sie versucht, relativ selbstbestimmt und autonom ihr Leben zu leben, aber sie kann es halt einfach nicht, weil du sagen kannst ja, okay, ich bin die Herrin meines eigenen Lebens, aber wenn du weder Geld hast, noch weißt, wo du gerade irgendwo bist, noch deine Zukunft irgendwie selbst gestalten kannst, dann ist das so ein Lippenbekenntnis. Das muss sie sich auch alles mühsam erkämpfen. Gleichzeitig merkt man dann aber auch so, dass sie ihn richtig scheiße behandelt, obwohl er ja quasi auch mit ihr zusammen in dieser Situation gefangen ist. Und es war so ein rührender Moment, als sie dann irgendwann beschließen, Freunde zu werden. Also wie sie so beide versuchen, das Beste aus dieser Scheißsituation zu machen, ohne dass es irgendwie beschönigt wird, weil das Leben, was von ihr gezeigt wird, wirkt schon sehr albtraumhaft, ohne wie ein Albtraum dargestellt zu werden, aber immer diese monotonen Abläufe, man weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, aber es wird nicht geil und wie sie sich dann da so allmählich rausentwickelt und wie der Film ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten zeigt, also so dieses, wie sie immer an diesen Straßenprostituierten vorbeigeht und man so denkt, okay, das wäre in Gänsefüßchen eine Karrieremöglichkeit, wie sie dann aber auch irgendwie erkennt, das sind die einzigen, die sie vorurteilsfrei wahrnehmen. Also du wirst immer wieder so in deiner eigenen Wahrnehmung der Figuren rausgefordert und machst dir ihre Wandlung mit, ohne dass das irgendwie mit erhobenem Zeigefinger oder so passiert und ohne, dass es in so ein tristes Sozialdrama reinfällt. Also es ist auch nicht so eine Elendspornografie, sondern teilweise sieht das alles wunderschön aus. Das
ist halt lustig. Gut,
das ist jetzt kein Argument gegen Elendspornografie, dass alles schön aussieht. Super witzig teilweise. Dann ist auch der Musikeinsatz richtig, richtig geil. Also es ist alles so durchchoreografiert und so durchstilisiert, ohne diese soziale Härte zu vernachlässigen.
Ja. Also ich fand den, das war eine schöne Überraschung.
Ja, ich fand den auch echt richtig stark. Super gespielt auch von allen Figuren. Ja. Auch Figuren, die nicht so eine große Rolle spielen. Ich mochte den Typen im Fahrstuhl super gern. Also der dann auch so einmal, was sagt er so? Also sie fragt ihn so, are you sad? Und er so, no, that's the way God painted my face. Auch toll.
Ja.
So stellt man nämlich Depressionen angemessen dar. In your face, humanist vampire. Ja, das war auch toll, wie alle Leute so ihr Päckchen hier mit rumtragen und versuchen, da irgendwas draus zu machen, weil auch gar nicht die Illusion besteht, dass man sich irgendwann mal einen Therapeuten leisten kann oder so. Man muss halt irgendwie die ganzen Beschädigungen, die einem das Leben mitgibt, irgendwie in Stärken verwandeln oder zumindest nicht zu Gefahren oder Bedrohungen für die anderen werden zu lassen. Und er behält halt immer seine gute Laune. Also der Film zeigt auch schwierige Situationen, aber er ist immer so uplifting. Das mochte ich auch sehr gern.
Also ganz, ganz heißer Tipp auch für Leute, die halt ansonsten nicht so viel mit dem ganzen Überwältigungskino anfangen können, von dem Tino gerne hier mal schwärmt.
Ist ja auch ein englischer Film. Also er spielt nur in Indien, aber es ist eine englische Produktion, was man auch dran merkt, dass relativ oft Kant und so gesagt wird.
Ja, in der Untertitelübersetzung, wer weiß, was die im Original gesagt haben.
Ja.
Naja.
Ja.
Gut.
Weiß ich nicht, über welchen Philosophen sie da gesprochen haben.
Ich würde auch sagen, das ging alles da sehr ins Philosophische.
Ja.
André, hast.
Deswegen, also bin ich mal gespannt, ob man den irgendwo wieder sieht. Also, ob der jetzt so ein bisschen für Festivalfurore sorgen kann oder ob es das auch wieder war.
Ich wage es zu bezweifeln.
Mir vorstellen.
Ich wage es zu bezweifeln. Bisher hört man nicht so viel von diesem Film, was ich ein bisschen schade finde.
Ja.
Aber ja, die Daumen sind auf jeden Fall sehr, sehr fest gedrückt, dass da hoffentlich bald noch mehr kommt oder dass der halt mal irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit erfährt und dann halt auch hierzulande zu sehen sein wird.
Ja, ich hoffe auch.
André, hast du noch irgendwie eine nette Überraschung mitgenommen vom Festival oder irgendwas, was du jetzt so nachgeholt hast, wo du sagst, ah ja, der war eigentlich ganz cool?
Nichts, so, worüber wir jetzt nicht schon im Roundup irgendwie groß gesprochen haben. Da hatten wir
das Roundup geguckt. Ich habe gerade nicht zugehört. Entschuldigung, low-hanging gag food.
Muss man mitnehmen. Ja. Nee, aber ist eine Überraschung oder so, habe ich jetzt sonst nicht mehr im Nachgang gesehen. Nee.
Ja, dann findet der Podcast ja überraschend ein Ende. Oder wollen wir noch kurz über Hellboy reden?
Ach du, ich muss sagen, dafür, dass ich so Schlechtes gehört habe oder so viel Schlechtes gelesen habe.
Ja, holt mich doch mal ab. Ich habe leider nicht mehr geschafft.
Fand ich jetzt.
Nach dem Trailer war ich ja sehr, puh, wie ist es?
Besser als erwartet.
Muss ich auch sagen, besser als erwartet. Ja, das ist immer noch so ein, also der kann seine, wie soll man sagen, seine Billigkeit, kann der nicht so wirklich abschütteln? So, ja. Aber ich finde, er macht das Beste draus. Also das ist schon erstaunlich, was die teilweise da rausholen. Gerade, wo ich auch gedacht habe, so, ja, okay, für mich ist halt Hellboy ist Ron Perlman. Ich kann es einfach nicht abschütteln, so. Der hat für mich die Figur jetzt echt sehr geprägt. Haber hat es versucht, aber der Film war ja einfach furchtbar. Und hier der junge Mann, Kielzi, oder wie er ausgesprochen wird. Ich muss sagen, sie schaffen es teilweise, ihn echt schön, wenn es gerade im Dunkeln spielt oder im diffusen Licht, schaffen sie es, ihn echt schön in Szene zu setzen, so dass da halt die Ästhetik und die Vergleiche zum Comic ganz gut erzeugt werden. Das ist mir halt, also ich habe den Comic oder ein, zwei von diesen Kurzgeschichten habe ich halt gelesen und muss sagen, das haben sie schon erstaunlich für so ein Billigprojekt erstaunlich hübsch rübergekriegt. So.
Mhm. Okay.
Ja. Ich finde auch, also das ist halt so gleichzeitig seine größte Stärke und größte Schwäche, weil in meiner Hinsicht ist das eher so ein Mystery-Horror-Film mit so ein paar Detektiv-Anwandlungen. Also es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich bei Hellboy erwartet hätte und was ich auch, glaube ich, faszinierender finden würde, wenn der letzte Hellboy-Film nicht so eine Katastrophe geworden wäre, man ja immer noch diese Hoffnung hat, dass Hellboy 3 oder so, dieses Hellboy 2 Golden Army, den ich ja für einen der besten Superheldenfilme überhaupt halte,
jawohl,
wenn das nicht irgendwie nochmal auf ähnlichem Level stattfindet. Also ich glaube, es ist halt clever zu sagen, ja okay, das kriege ich nicht hin, mit dem Budget, das ich habe, nicht, und mit dem Talent, was ich habe, auch nicht. Und wenn man Hellboy hier gegen Sherlock Holmes austauschen würde, würde sich über weite Strecken des Films nichts ändern. Also das,
aber das ist ja,
kann man als Stärke sehen oder auch als Schwäche.
Also da muss man sagen, ja, wenn man sich gar nicht mit der Figur oder mit der Vorgeschichte oder beziehungsweise mit der Vorlage auch auskennt, oder wenn man jetzt halt wirklich nur die Del Toro-Filme kennt und mehr auch
nicht erwartet. Ja, das war mir der Fall. Also ich kenne sonst nichts.
Dann kann man das natürlich schon, sag ich mal, sagen, ja, okay, ist ein bisschen lahmarschig und so. Verstehe ich vollkommen, weil der Film ist halt auch einfach eher eine Wanderung durch die Appalachen von einer Station zur nächsten. Aber das ist halt eben auch der Vorlage geschuldet, die halt auch aus mehreren Episoden besteht. Und da muss man sagen, finde ich, kriegen sie das Gefühl schon ganz gut hin. Weil, wie gesagt, die gehen da halt auch von Station zu Station und kriegen da diese ganze Lore mit. Was wohl neu ist, ist die ganze Hintergrundgeschichte zu dem, was Hellboy in einer Art Paralleldimension erlebt, während sie halt eben durch die Appalachen streifen auf dem Weg zurück zu einer, wie soll man sagen, größeren Stadt, nachdem ihr Zug verunglückt ist und ja, auf diesem Weg durch die Appalachen.
Erzähl mal bitte, warum der Zug verunglückt ist, weil das finde ich auch irgendwie recht, recht cool und unnötig kompliziert.
Naja, sie sollten eine doch größere aggressive Spinne oder beziehungsweise eine Spinne, die in der Lage ist, eine große, sehr große Größe anzunehmen, sollten sie transportieren, um sie zu studieren. Und das geht halt schief, weil das Vieh sich befreit und daraufhin der Wagen, ein Waggon oder beziehungsweise der ganze Zug entgleist. Was halt, ich sag mal so, sie haben versucht, es so gut aussehen zu lassen wie möglich, aber da wird halt auch mit am stärksten offenbart, wie wenig Budget dieser Film eigentlich auch hatte.
Ja, okay.
Ja, und auch so den Film so anfangen zu lassen und dann wird so eine recht düstere Horrorstory auch mutig, weil dieses, also ich fand es war trotzdem eine schöne Überraschung, auch wenn ich so dachte, ja, okay, ich bin nicht deswegen gekommen, aber wie gesagt, ich kenne die Comicvorlage nicht, deswegen ist das immer ein bisschen unfair, da so eine Messlatte ranzulegen, aber ich dachte, okay, das ist interessant und das könnte ich mir für andere Filmreihen auch vorstellen, dass man so die Action oder der Fokus weggeht von so Superhelden-Action und irgendein komischer Gegenstand wird wieder die Welt vernichten, sondern einfach so einen relativ kleinen Fall irgendwie lösen, der mysteriös ist, wo das Genre auch gewechselt wird. Also meiner Wahrnehmung wurde das Genre halt gewechselt im Vergleich zu Hellboy 1 und 2. Das fand ich schon irgendwie interessant zu sehen. Also mir hat das irgendwie schon Spaß gemacht, obwohl ich jetzt nie wieder den Film gucken will.
Ja, also so,
aber das war eine interessante Variante.
Er ist schon ein bisschen dröge, weil diese Wanderung da zieht sich schon. Nicht jede Station schafft es irgendwie gleich wieder einen neuen Mythos aus dem Hut zu zaubern, der irgendwie fasziniert. Aber ich muss sagen, dieser Crooked Man an sich, den fand ich schon cool. Auch für was er steht so. Ich muss auch sagen, hin und wieder, wenn sie dann halt mal in irgendwelchen Häusern sind und dann die Realität und irgendeine andere Welt miteinander verschmelzen, das hat er dann teilweise auch ganz gut hingekriegt. Es gibt ein paar praktische Tricks so, die finde ich, die kommen gut rüber. Die erinnern dann halt auch an die Greifbarkeit von Del Toro. Ich mochte auch ein paar Stimmungen, die er dann erzeugt, die halt eben nicht wirklich so Fantasy-Action sind, sondern eher halt dann ja schon auch vielleicht in den Bereich Grusel und Horror gegangen sind. Ich habe mir bei wenig Filmen so sehr ein Upscale in allen Bereichen gewünscht wie bei dem. Also schauspielerisch könnten da halt ein paar bessere Leute drin sein, dann wäre es, glaube ich, noch eine Spur besser. Make-up könnte eine Spur besser sein, weil ich finde halt schon, der ganze Torso von Hellboy sieht halt schon aus wie halt einfach ein Plastikanzug. Kann man nicht, also beziehungsweise halt wie so ein Anzug. Ja. Das kann man halt leider nicht anders irgendwie sagen. So, da waren auch der Neil Marshall-Film wirkte da ein bisschen organischer einfach. Also so in allen Bereichen, also weißt du, muss gar nicht viel sein, aber ich wünschte, sie hätten in allen Bereichen etwas mehr Budget gehabt, um es etwas besser wirken, aussehen zu lassen. Dann ist das echt ein ganz solides Ding. Das ist also schon der beste, so gesehen, Hellboy-Beitrag seit den Zeichentrickfilmen, so. Und die kamen meines Wissens nach den Del Toro-Filmen, diese beiden Zeichentrickfilme.
Boah, da stecke ich auch nicht drin. Aber wie gesagt, es ist eher nach dem letzten Film eine angenehme Überraschung, aber es spielt sich noch nicht zu alter Größe auf. Aber genau. Ich finde es clever, einfach das auch gar nicht probiert zu haben, weil Marshall hat es ja trotzdem probiert.
Ja.
Und das.
Und ich würde dem Neuen sagen.
Man weiß halt auch nicht, wie viel freie Hand Leute da haben, aber.
Und ich würde dem Neuen zugestehen, dass er doch echt mehr coolere Bilder hat als der Neil Marshall-Film.
Ja, der Marshall-Film hat halt gegen Ende diese 90 Sekunden Ultra-Violence und das war's.
Das war's.
Mehr kann ich mich dann nicht erinnern.
Naja, diese Baba Yaga-Szene, die war schon ganz cool.
Stimmt, das war geil. Ja, er hat schon einzelne Elemente, die es aber noch frustrierender machen, finde ich. Weil wenn der ganze Film wie die Baba Yaga-Szene wäre, Alter.
Und die sind halt noch geringer als eben in Crooked Man. Ich finde, Crooked Man erhält schon seine Gesamtstimmung relativ gut zusammen. Also der wirkt schon gut aus einem Guss und nicht so durcheinander wie eben der Hellboy-Film von Neil Marshall. Ja.
Das stimmt.
Ja. Also es war eine Überraschung.
Okay. Ja. Aber keine jetzt, die müsst ihr unbedingt gucken. Also wenn ihr jetzt keine Watchlist habt, wo eh nur ein Film draufsteht, dann ja.
Ich weiß nicht, hat jemand von...
Aber ja, klingt auf jeden Fall nicht nach dem Unfall, den man am ersten Trailer erwartete, weil das sah ja aus, ob es ein Fanfilm wäre. Ja,
da war ich auch schon, wo ich dachte, oh nein, es wird schon wieder...
Ja, nee, ganz so hart muss man mit dem Film nicht ins Gericht gehen. Ich weiß nicht, André, hast du Bock auf Heavier Trip? Die Fortsetzung von Heavy Trip?
Oh, der war ganz witzig.
Ja, also ich mochte den ersten auch. Der zweite ist ja jetzt gerade limitiert im Kino gestartet, kommt jetzt, glaube ich, dann auch als DVD und Blu-ray demnächst raus.
Hast du schon gesehen?
Ich habe ihn jetzt gesehen, ich hatte einen Screener. Und ich denke mal, die Fans des ersten Films, ja, die kommen hier nochmal auf ihre Kosten, müssen hier und da ein paar Abstriche machen. Ich finde, der Film macht sich manchmal sehr leicht, wenn die Figuren von A nach B kommen müssen oder von B nach E oder sonst irgendwas so. Das ist alles schon immer relativ glücklich. Aber der hat natürlich wieder seine Kernmomente und so ein paar Sachen, die waren halt auch schon wieder sympathisch. Diesmal geht's halt darum, dass die den Hof von dem Vater des einen retten müssen, der hoch verschuldet ist und deswegen auch einen Herzinfarkt bekommen hat. Und deswegen brechen sie aus dem Knast aus, weil sie haben einen Manager kennengelernt namens, Achtung, Mr. Fisto. Und der verspricht ihnen halt einen Auftritt bei Wacken. Und das ist immer ganz lustig.
Ich fand den auch niedlich. Also ich habe irgendwann dann aufgehört, mich komplett drauf zu fokussieren, weil ihr kennt ja meine. Und die Musik ist, das ist alles stimmig, aber es ist halt, ja, man muss halt, glaube ich, schon Fan von wirklich allem hier sein und das genießen zu können und nicht sich so zu denken, ja, okay, das ist ganz nett, aber nicht für mich. Und so ging es mir halt auch. Und dieses, was du auch schon gesagt hast, wie einfach es für die Figuren ist. Und das finde ich super sympathisch, wenn ein Film seine Figuren zu gern hat. Aber der Film hat hier seine Figuren so gern, dass er ihnen auch gar keine wirklichen Hindernisse in den Weg legt, sondern eher so lustige, temporäre Schwierigkeiten.
Ja, ja. Also man darf hier wirklich nichts ernst nehmen oder sollte alles nicht zu ernst nehmen.
Ja, deswegen also für Fans super. Und auch komisch, dass es so Filme eher für Heavy Metal gibt oder so. Also mir würde jetzt kein, wir können irgendwann noch mal über Kneecap reden.
Nein,
oder so,
ja, mir würde kein, das müssen wir jetzt machen.
Ja, okay.
Also beziehungsweise
gleich machen. Ich wollte nur antesten, ob du jetzt noch Bock hast. Ich würde auch gern jetzt. Und aber wir fallen wenig Filme ein, die dann halt auch so liebenswert so im Musikmilieu spielen, ohne auch, also Heavier Trip ist ja nicht mal irgendwie eine Satire auf irgendwas. Und da wird auch nicht mal irgendwas durch den Kakao gezogen oder nicht mal irgendwie Wacken in irgendeiner Art und Weise hinterfragt, ob das nicht auch irgendwie bizarr ist oder so. Das ist halt einfach der geilste Ort der Welt mit der geilsten Musik der Welt und da wollen sie hin und fertig.
Ja,
so. Also da wird nichts ironisch gebrochen.
Du beschreibst gerade nur 15 Mettler.
Ja, ich weiß, aber für mich ist das große Problem bei Wacken ja, dass mir dann im Mediamarkt keiner weiterhelfen kann bei den Waschmaschinen am Wackenwochenende, weil die alle weg sind. So. Ja.
So, das ja, echt, der erste war auch halt, ne, der ja. hatte auch super viele, also der war auch super bold und dünn, wir haben dafür drei gegeben, so auf Box. Der war halt nett.
So, ja, eben, ja. Aber das ist ja auch schön. Wann gibt's mal wirklich Filme, wo man nett nicht eher als
schlecht
verkleidete Beleidigung benutzt?
Ich finde das so. Auch, dass man das Wort nett wieder aus dieser kleine Bruder von Scheiße Hölle rausholen sollte.
Ja, eben,
also man muss dran arbeiten, dass nett nicht mehr irgendwie schon fast beleidigend ist oder negativ konnotiert oder so. Das ist, finde ich, auch schade, weil oftmals fällt mir halt wirklich kein besserer Begriff als nett zu einem Film ein. Ja, und das ist dann immer, verflucht dazu irgendwie gleich, nicht so.
Ja, es ist so, man ärgert sich nicht, man will ihn aber auch nie wieder gucken, man wird ihn niemandem empfehlen, aber man denkt so, ja, das war auch alles okay.
Hat keinem weh getan.
Das Leben geht weiter.
Ja, eben. Ja, und man kann niemandem irgendwie was Negatives unterstellen, außer man will halt richtig um sieben Ecken denken oder so. Und dann, wie gesagt, bei sowas wie Heavier Trip kritisieren, dass der Film nicht irgendwie mit dem Kommerz rund um Wacken ins Gericht geht. Das ist ja wieder total albern, sowas überhaupt erwarten
aber
zu wollen.
Aber Zytrax sagt die ganze Zeit, dass das ein Kommerzfestival ist. Ich sag nur, wenn du den Veranstalter vom Festival in deinem Film einbaust, dann wirst du wahrscheinlich auch eben nicht allzu hart damit ins Gericht gehen dürfen.
Ja. Dann brauchst du auch die Drehgenehmigung und alles.
Genau.
Ja, aber das ist alles, also da muss man schon deswegen, also ich finde auch, was du gesagt hast, nett muss mal wieder ein bisschen enttabuisiert werden oder halt auch wieder die ursprüngliche Bedeutung bekommen.
Ja.
So, aber dann nochmal kurz in Kneecap rein.
André, hast du von dem mitbekommen?
Gelesen, ja, Stifter Watches schon, aber leider auch noch nicht gesehen.
Ey, wirklich.
Aber hatte schon bei dir bei Box gesehen.
Der ist der Knaller, ey. Ich hatte die Pressemitteilung mitbekommen, mir wurde auch ein Interview mit dem Regisseur angeboten, aber das war halt, glaube ich, am Tag, an dem ich in Urlaub geflogen bin oder einen Tag vorher. Und weshalb es dann halt auch nicht geklappt hat. Aber ich wollte dann halt einfach auch nicht unhöflich sein und habe dann gesagt, dass ich gerne mal da reinschauen möchte und dass mich das interessiert. Weil Rave, Rap und Randale, glaube ich, haben sie da hingeschrieben oder so. Mhm. Und da bin ich dafür zu haben. Und dementsprechend war ich aber echt sehr überrascht, was das dann für ein Film war. Und ich war noch mehr überrascht, als ich gedacht habe, okay, die beiden Jungs da, die müssen doch eigentlich echt sein. Und ja, sie sind echt. Aber am überraschtesten war ich dann, als ich dachte, okay, den Lehrer haben sie aber echt verdammt gut gecastet als Schauspieler. Also den Schauspieler haben sie wirklich verdammt gut gecastet, dass der so gut mit denen harmoniert. Und dann plötzlich stellst du fest, nee, der ist genauso echt. Das ist die echte, also es ist nicht die echte Geschichte, sondern es ist die Geschichte einer irischen Rap-Formation, die hier einen Lehrer kennenlernt, zwei Jungs, die halt noch wissen, wie man richtig irisch spricht. Die lernen einen Lehrer kennen, der halt übersetzen muss, nachdem der eine quasi von der Polizei aufgegriffen wird und sich weigert, vernünftiges Englisch zu sprechen. Und dadurch lernen die sich kennen und der Lehrer hat so ein Faible für Hip-Hop und Musik. Und dann kommt es dazu, dass die drei quasi einen Track aufnehmen. Und der wird dann halt lokal zur Legende und die drei werden plötzlich echt bekannt. Und ich war wirklich überrascht, dass das eine echte Band ist.
Ja, okay.
Und das war wirklich, der Film hat mich an Trainspotting erinnert, er hat mich an andere Geschichten erinnert. Ich fand den aber auch so von dem Ding her, dass dann noch ein Michael Fassbender noch mit dabei ist, so, das war alles echt, die Drogeneskapaden, die sie machen, das fand ich alles on point. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Und die Mucke ist cool.
Ich auch, also hat mir richtig Spaß gemacht, auch da dieses, ich fand auch faszinierend, wie sie, weil mir geht's dann auch immer so, wenn irgendwas, Tradition oder irgendwas, was auszusterben droht, bewahrt werden muss, denke ich immer so, es hat auch so was unangenehm patriotisch, nationalistisches. Also stell dir den Film nur mal vor mit preußischen Rappern, die irgendwie die preußische Sprache aufrechterhalten wollen und es schnürt einem sofort den Hals zu. Aber auch das schafft der Film so glaubwürdig und sinnvoll hinzustellen und ja, also auch das, dieses, es macht einfach Spaß, ist ja auch sowas, wo man immer so denkt, ja, okay, aber hat der Film sonst nichts? Also er hat echt viel, auch viel so Kommentare darauf, wie so Bands dann irgendwie, wenn sie an Idealen oder so festhalten wollen, es oftmals schwieriger haben, weil sie ja auch viel einfacher haben können, weil das Talent sehen ja alle, sie stören sich ja eher daran, in welcher Sprache sie das machen wollen. Und wenn sie halt einfach lupenreines Englisch rappen würden, ist ja, glaube ich, niemand im Film, der nicht sagen würde, ey, ihr hättet krassen Erfolg. Und das finde ich halt auch spannend, so dieses Abwägen, weil sie ja sich selber ja auch sicher sind, hey, wir sind gut.
Ja.
Also es gibt halt nie diese Selbstzweifel des Künstlers, die ja auch natürlich nachvollziehbar sind, die den Film dann aber auch so ein bisschen nerven, sondern die sind alle so, ja, okay, wir sind geil, wir wollen aber das jetzt machen und nicht irgendwie, weil wir geil sind, irgendwas anderes.
Und sie nehmen halt auch sehr viele Drogen, wozu sie auch sehr offen stehen, ja, und sagen auch deshalb, ey, ob ihr glaubt oder nicht, was hier passiert ist, ist so scheißegal, wir wollen jetzt hier diese Geschichte erzählen und die erzählen wir einfach. Und ein Teil davon stimmt und ein Teil davon ist komplett unserer umnachteten und umnebelten Fantasie entsprungen. Und das ist so, das wird so selbstverständlich und herrlich und auch so uneitel. So uneitel präsentiert.
Das eben, genau, das. Und ich mochte ihn richtig gern. Ich bin ja auch ein großer Fan, da muss ich Daniel auch noch mal zwingen, irgendwie reinzugucken von diesem People Just Do Nothing. Auch so eine englische Serie, die auch um so Drum-Bass-DJs geht, die so einen Piratensender haben und dann halt denken, ja, okay, wir legen ja jeden Abend eine halbe Stunde Drum-Bass auf einen Piratensender auf. Wir sind ja die Geisten der Welt, aber halt so richtige Loser eigentlich sind. Und das ist immer so super funny, aber gleichzeitig auch so traurig, wenn der eine Typ dann denkt, viel besser auf dem Geburtstag meiner 6-jährigen Tochter zu sein, ist doch, wenn ich ein Set für sie spiele. Und dann sieht man so die Frau mit der Tochter alleine zu Hause, während er da in diesem Piratensender so Drum Bass aufliegt und die ganze Zeit geht so, I fuck the pussy, she sucks my cock. Und dieses 6-jährige Kind sitzt allein zu Hause, während er da so abfeiert und denkt, das ist das Tollste, was er für seine Tochter machen kann. Und dann sitzt man da so und denkt, das ist super funny und super traurig gleichzeitig. Mega gut, also People Just Do Nothing.
Und da denkst du sofort an mich, bei dieser Szenerie, ja?
Nee, wegen DJ und Musik, nicht wegen dem Vater. Aber bei Kneecap ja auch. Also ich dachte mir schon, dass Kneecap dir auch gefällt. Ich wollte nur warten, bis er irgendwie mal irgendwo zugänglicher ist, weil ich ihn auch eher durch wundersame, legale Umstände. Ich habe ihn aber durch wundersame legale Umstände relativ früh sehen können, weil er ja von Irland als Oscar eingereicht wurde. Er ist auch irgendwie kurz auf diesen Festival-Plattformen kurz aufgeploppt. Und dann dachte ich so, den Film als Oscar-Einreichung, das ist jetzt nicht unbedingt eine Adelung, weil ich halt nicht gedacht hätte, dass er dann so ist, wie er irgendwie ist, sondern ich habe ihn mir braver vorgestellt und mehr so uplifting und more ja, Musik ist völkerverbindend, bla bla bla. Also ich habe ihn mir nicht so vorgestellt, als ich gehört habe, dass er für einen Oscar eingereicht ist.
Ja, der ist schön.
Aber weil ich.
Der ist halt echt schön irisch, ne? Also ja. Give the fuck. Und das ist, fand ich auch cool. Also Kneecap.
Deswegen, aber weil ich.
Ja, absolute Empfehlung. Wann kommt der? Ich glaube, der kommt jetzt im November. Warte mal, ich schau einmal eben schnell nach. Ey, Leute.
Weiß man schon, wer die beiden deutschen Synchronrapper sind?
Vor allem interessiert mich, wie sie es machen, den Unterschied zwischen Englisch und Irisch auf Deutsch zu transportieren. Weil das.
Das haben sie bei Anatomie eines Falls doch auch gut hingekriegt. Alles einfach, alles auf Deutsch, dann gibt's keinen Unterschied.
Ah, ich weiß nicht, das wäre schade.
Ja, aber ich hoffe. Von welchem Verleiher kommt er denn?
Atlas Film.
Okay, das sagt mir jetzt nicht so viel.
30. Januar 2025 kommt er ins Kino.
Okay, dann müssen wir den auf jeden Fall vorher nochmal erwähnen. Aber da wäre mir auch sehr dran gelegen, dass der nicht komplett untergeht.
Ja, also den solltet ihr euch schon mal dick, dick, dick fett auf die Watchlist setzen. So viel Hype muss sein.
Daniel hat dick gesagt.
Wie sieht's aus, Freunde? Haben wir noch Zeit für ein What's in the Box? Jetzt, wo wir zu dritt sind? Oder?
Ja. Wenn du was vorbereitet hast schon? Oder sagst du jetzt einfach, jetzt fangen wir alle hektisch an, Discord zu starten?
Ja, also wenn keiner von euch Discord auf hat, dann ist dieses Unterfangen schon zum Scheitern verurteilt.
Gut, aber jetzt ist es ja schon angekündigt. So.
Ja, okay.
Ich mach jetzt Discord auf. Ich habe bestimmt den schnellsten Rechner von allen.
Ich hab's schon längst offen.
Oh, André.
Was ist denn eigentlich los mit euch?
Ja, ich habe Discord auch die ganze Zeit auf, nur nicht, wenn wir Podcasts aufnehmen, weil sonst die Verloggung zu groß ist, kurz Discord zu gucken.
So, okay. Ich schau mal rein. Was haben wir denn da noch so? Alles klar. Hab eins. Seid ihr bereit?
Ja, hau raus.
Bereit geboren.
Von Emma with Bell bei uns auf dem Discord gepostet. Hat geschrieben, ich hatte gestern einen fantastischen Abend mit 2 1 von 5 Horrorfilmen, zu denen ich jetzt hier Reviews raushaue. Shoutout an die Traumathek in Köln, eine ganz tolle Bibliothek mit einem kleinen Kinosaal, sehr unterstützenswert. Und zwar das Review 1 mit einem halben Stern von Josh auf Boxt. In der Review ist etwas geschwärzt, weil es viel verrät, das überlese ich dann. Also, Verachtung und Ekel gegenüber älteren Menschen, Verachtung und Ekel gegenüber Todkranken. Vage Anspielungen auf Queerness, selbstverherrlichende Haltung. Beliebt bei woken 16-Jährigen und selbsternannten Cineasten. 3,6 auf Letterboxd. Natürliche Beleuchtung, offensichtliche Metaphern. Es geht wirklich um Trauer oder Trauma. Normalerweise ohne weitere Erläuterung in Klammern. Feral Woman hasst und will sich von anderen Horrorfilmen distanzieren. Bergmann-Riff. Karikaturhafte Darstellung verletzlicher Menschen. Verachtung und Ekel gegenüber neurodiversen Menschen. TB zum Horror der 70er. Also Throwback. Religiöse Themen. Eine okaye Hauptdarbietung, die verdammt viel Anerkennung bekommt. Wenig bis keine Innerlichkeit gegenüber Charakteren. Dann kommt der geschwärzte Teil. Gelobt für schockierend oder grenzüberschreitend von Leuten, die extremen Horror- oder Low-Budget-Filme hassen. Sexuelle Belästigung zugefügt, um es ernsthafter erscheinen zu lassen. Dröhnende Synthesizer-Musik, realistisch in Anführungszeichen. Moment des Grauens, Schnitt auf Schwarz. Ich wünschte, ich könnte hier Bilder hochladen, damit ihr alle sehen könnt, wie hässlich und anspruchslos die Kinematografie in diesem Film ist. Was ist der Film?
Das war ein Film jetzt oder zwei?
Einer.
Ach so.
Ich habe einen Verdacht.
Ich auch, aber es deckt sich wieder nicht mit anderen Sachen. Du hast aber als erstes gesagt, dass du einen Verdacht hast.
Ich sag Ex.
Ja, wollte ich auch sagen, aber dieses Schnitt auf Schwarz und so. Aber ja, ich finde auch, dass es Ex am ehesten ist.
X, sagt ihr?
Ja.
Ja.
Von Ty West.
Ja, passt gut. Passt gut auch mit Hauptdarbietung, Mia Goth und so, ja.
Und ältere Menschen. Und Throwback 70er sagt.
Ja, genau. Porn-Era, Slasher, passt eigentlich alles, ja.
Ja, eigentlich schon.
Dann enthülle ich mal. Nein, es ist falsch.
Okay, aber kennst du die Auflösung? Also kannst du uns mach mal weiter einen Quiz.
Also ich hatte jetzt auch Ex, also ich fand Ex sehr plausibel. Ich habe jetzt gerade aufgedeckt.
Ja, aber das mit sexueller Belästigung. Also klar, die Alte legt sich zu ihr ins Bett, aber das beißt sich irgendwie. Und auch dieses Neurodivers, weiß ich nicht, wo sich das widerspiegeln soll bei Ex.
Ich hebe noch mal hervor religiöse Themen.
Okay, dann ist es Matthäus.
Nein.
Nee, das wäre ja kein Throwback zu 70er, oder?
Ja, kommt drauf an, wie man 70er.
Ich hole jetzt mal gerade noch das Geschwärzte raus.
Ja.
85 Minuten Drama versus 5 Minuten Horror.
Hier der Sacrament von Ty West?
Nein.
Aber
es ist ein Film, den wir alle mochten. Den wir auch im Podcast hatten.
Den wir alle mochten?
85 Minuten, Ekel gegen alte Menschen. Relic?
Nein.
It Follows?
Nein.
Nee, auch nicht. Was? Also du sagst 85 Minuten bla und dann 5 Minuten Dings.
85 Minuten Drama, 5 Minuten Horror.
Religiöse Themen.
Religiöse Themen.
Ekel vor alten Menschen.
Also beliebt bei woken 16-Jährigen kann ich, also das ist Quatsch. Die pennen alle ein. Das ist Bullshit.
Senkt Mord?
Ja.
Ah. Wo hat denn der Hass gegen
Ich finde auch nicht, dass sie
alte Menschen.
Also sie ist halt ein bisschen kratzbürstig und so, aber ich finde jetzt auch nicht, dass der so altenfeindlich ist. Sie lässt sich halt keinen Scheiß mehr geben irgendwie, weil sie das nicht mehr nötig hat, weil sie alt ist.
Genau, weil sie selber ja sagt, ich habe kein Will das nicht mehr.
Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Ja gut, aber eine Halb-Sterne-Wertung muss man jetzt auch nicht. Also ich meine, also klar, jeder kann alles finden, wie er sie möchte. Aber wer ist dann neurodivers? Sie? Also die Hauptfigur?
Vermute ich mal, ja.
Also okay. Das würde ich jetzt auch als einzige, aber dann, ich verstehe sehr viele andere Anspielungen nicht. Also wirklich.
Vor allem auch gelobt für schockierend, grenzüberschreitend. Wo ist denn der grenzüberschreitend? Das ist ein Quatsch.
War aber doch auch nie das im Vorfeld im Hype.
Nein.
Also, und dass Matthäus kein Throwback in die 70er sein soll, aber senkt Mord. Boah.
Muss ich da auch sagen. Weiß ich ja, nicht, ob das jetzt so jetzt passt. Nicht, also. Ey, ja. Also ich hätte jetzt schwören können, das ist Ex. So, ja. Also
das ich auch. Also das Neurodivers hat mich ein bisschen rausgebracht. Aber das ist ja dann auch so eine Wahrnehmungssache. Beziehungsweise
wollen wir Charakter. Das zweite auch noch machen?
Ja. Nachdem wir jetzt hier dann, so gefoppt wurden.
Dann nochmal ja. Video 2, wieder ein halber Stern von Randy Jackson auf.
Randy Jackson.
Ich schwöre, ich wollte mir mit meinen eigenen Händen die Augen auskratzen, so langweilig und lang und verrückt war das. Ich habe zeitgenössischen Tanz immer gehasst und jetzt kann ich diesen Hass verstärken. Er sieht verdammt furchtbar aus. Übersetzt auf Englisch ist, I swear I wanted to claw my eyes out, bla bla bla. Ja.
Ja, ich sag Suspiria Remake.
Würde passen. Climax könnte auch passen.
Ach, stimmt.
Komm, dann sag ich Climax.
Ja, stimmt, es ist wahrscheinlich Climax, weil der mehr zeitgenössischen Tanz hat.
Ja. Sonst, das fällt mir noch. Gibt's sonst noch was? Wo Tanz sehr prägnant war im Genre?
Ballerina. Nee, hier, wie hieß er? Abigail.
Abigail. Ballerina. Ja. Livid.
Livid.
Ja, aber wer Ballett zeitgenössischen Tanz nennt.
Ja gut, dann bleiben, ich sag auch
Suspiria. Ja, ich würde dann auch Climax am ehesten.
Könnte also auch Ninja 3 Domination sein, ne? Also
ja, natürlich.
Stimmt.
Kann alles. Also du sagst Climax.
Ja, ich nehme jetzt Climax.
Okay. Dann, wir schauen rein. Es ist das Suspiria Remake.
Weil das wäre jetzt auch meine erste Vermutung gewesen. Schade. Ich fand den gut.
Ciao.
Ja, haben wir jetzt gerade bei Devils and Demons gemacht die Woche. Letzte Woche haben wir nochmal geguckt dafür. Ich finde ihn immer noch ein bisschen teils zu verkopft, aber ich finde ihn nach wie vor auch echt gut machbar, vor allem, weil er ein Alleinstellungsmerkmal einfach hat. Also er ist halt keine blinde Kopie und das ist allein schon immer.
Und jetzt mal ehrlich, wie hätte er auch jemals den Argento-Film kopieren sollen? Oder wie? Also
das geht gar nicht.
Also das ist one in a million. Das ist keine Ahnung. Das ist so. Ja. Also du kannst ja auch nicht sagen, ach, ich mal jetzt gerade noch mal eine zweite Mona Lisa nebenbei. So, weiß ich nicht, das ist so, das finde ich immer auch ein bisschen hart, dass man da so den Ansatz bei einem Film, der einmal funktioniert hat, widersetzen muss.
Ich glaube, das ist immer so die Angst, die da ist, da wird noch geguckt, was hat der Regisseur vorher gemacht, deswegen ist ja auch beim Possession Remake die Angst so groß gewesen, dass der Typ, der Smile gemacht hat, diesen Film kaputt macht mit seinem Remake, während man halt dann bei Luca irgendwie denkt, ja, der kriegt das schon hin. Also jetzt ist er auch im Gespräch für American Psycho ne? Remake. Ja. Und ich denke mir auch so, ja, ich kann mir schon irgendwie habe ich ein ganz gutes Feeling, wie ein Remake von ihm wohl aussehen wird. Und da ich ja immer so einen Film von ihm super finde, den nächsten dann furchtbar. Also es ist immer so eine Blackbox für mich, wie ich seine Sachen finde. Aber er hat schon einen Style, der jetzt auch nicht so, dass ich so denke, ah ja klar, das ist ein Film von ihm. Das habe ich ja im ersten Frame schon gesehen. Aber ich bin jedenfalls gespannt. Aber er ist ja auch im Gespräch darüber, dass er irgendwie auch die Buttonbrocks verfilmt. Also gucken wir mal, was das nächste Ding wird.
Und hat ja jetzt erst nochmal einen Film am Start, ne? Also der muss ja jetzt erstmal mit Queer da irgendwie auf Tour gehen. So.
Ja.
Also gut beschäftigt der Mann. Und offensichtlich gibt man ihm halt sowohl jede Menge Stars an die Hand, als auch eben Geld in die Hand.
Ja, ich glaube, die Stars geben sich ihm auch an die Hand, weil das kann er ja gut, die Leute also nicht schlecht dastehen zu lassen. Weil es muss man ja auch seinem bisher schlimmsten Werk, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, mit Julian Moore, The Staggering Girl.
Ach so, ich dachte, du hättest jetzt gesagt, Call Me By Your Name.
Nee, Call Me By Your Name, weiß ja, dass ich da ein bisschen Issues mit habe. Gut, sein schlechtester Film ist Bones and All, aber das Fass will ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber selbst da schafft das ja, Julian Moore mega dastehen zu lassen. Und dann alles andere ist halt so ein, ja, auf vielen Ebenen verunglücktes Kurzfilm-Experiment. Also Staggering Girl fand ich wirklich strange, auf die ganz ungute Art und Weise. Aber ich würde mir alles von ihm weiterhin angucken, weil ich faszinierend finde, wie er Sachen inszeniert und was so seine Ansätze sind. Deswegen denke ich da auch so, ja, American Psycho, bring it on.
Ja, ich bin auch gespannt drauf. Soll er machen. Ich meine, wie lange ist jetzt die andere Verfilmung her? Lang genug? Das Buch ist auch alt genug? So.
Ja.
Ah ja. Ich meine, darf man schon mal einen neuen
leben
Ansatz
und
wagen.
Leben lassen, ne?
Gut.
Ja, deswegen also dieses, ich verstehe schon, warum Leute immer Angst haben, dass das Remake das Original kaputt macht, aber das ist ja totaler Quatsch. Also wer da dann irgendwie denkt, oh, Suspiria von Argento war richtig geil, aber das Remake hat mit dem Film jetzt auch kaputt gemacht, selbst schuld.
Ja, weil das Original kann ja keiner, also es ist ja noch nach wie vor da.
Ja. So nämlich.
So, und wir sind auch da, nee, wir sind jetzt erstmal weg. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag in die, nee, wunderschönen Start in die Woche.
Ja.
Man merkt, man hat wieder eine Stunde geredet oder eine anderthalb Stunden geredet, dass der Mund fusselig, genauso fusselig ist wie das Gehirn. Ja, ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Schaut gerne auf allen sozialen Portalen vorbei, bei denen das möglich ist, um uns zu folgen. Natürlich am meisten oder beziehungsweise am meisten freut es uns, wenn ihr quasi uns da abonniert, wo man die Podcasts downloaden kann oder an sich anhören kann und da auch gerne Bewertung abgibt. Und ansonsten, ich glaube, wir sollten noch auf irgendwas hinweisen, Tino. Es kommt noch mal irgendwas ins Kino, was wir, glaube ich, nicht ganz so.
Ja, aber ich glaube, das mit Texas Chainsaw Massacre hat sich schon zeitlich überholt.
Aber kann es nicht sein, dass Godzilla Minus One noch mal ins Kino kommt?
Nee, Texas Chainsaw Massacre läuft ja quasi gerade den ganzen Monat. Der läuft ja zum Beispiel in Hamburg an Halloween im Savoy. Also neben dem 30. also TCM wird flächendeckend so vor allem so zu Halloween nochmal jetzt gezeigt auch.
Okay, also da auf jeden Fall rein mit euch. Und das andere, wo man noch drauf hinweisen könnte, ist auch am 31.10. erst, da können wir aber nochmal vielleicht so drüber sprechen, ist nämlich, dass Carrie auch nochmal ins Kino kommt.
Ja. Carrie kommt nochmal ins Kino zu Halloween, genau.
Carrie Potter.
Und Caligula kommt auch nochmal.
The Shining läuft teilweise auch nochmal.
Ja, Caligula kommt am 7.11. Also jetzt seid ihr gerade halb live dabei, wie so die Themenplanung für die nächsten Ausgaben immer so ungefähr läuft.
Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin ein paar schöne Reviews in unseren Discord-Thread reinballert, damit wir hier ein bisschen Rätsel raten können. Das wäre schön.
Ja.
Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Dino. Vielen Dank, André. Und
ja, vielen Dank dir.
Dankeschön.
Und auch vielen Dank, André. Guck mal, warum haben wir auf einmal jetzt so eine förmliche Verabschiedung?
Weil es an der Zeit ist zu gehen.
Man muss auch einfach mal Danke sagen.
Gentlemen.
Ja.
Und weil wir ab und zu auch mal, genau, da hat André genau das Richtige gesagt. In diesem Sinne.
Ich habe nicht zugehört.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.